Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur 80. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung hier im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages und auch in digital zugeschalteter Form. Ich möchte vor Eintritt in die Tagesordnung für alle die Information geben, wie wir den Ablauf für unsere heutige Sitzung interfraktionell vorsortiert haben. Wir haben gerade die Meldung noch bekommen aus dem Innenausschuss, dass der Tagesordnungspunkt 8 vom federführenden Innenausschuss abgesetzt wurde, somit auch hier bei uns. Wir haben Tagesordnungspunkte, die ohne Debatte zu Beginn abgeschlossen werden. Das ist einmal Top 3 TAP, Top 6 Landwirtschaft, Top 7 deutsch-indische Partnerschaft und Top 8, habe ich gerade gesagt, wird vertagt. Mit Aussprache zu beratende Tagesordnungspunkte sind Top 1 Internationalisierungsstrategie für die Hochschulen, Top 2 ein AfD-Antrag zum Handwerk, Top 4 Finanzausgleichsgesetz und Top 5 das Medizinforschungsgesetz. Zum Ablauf vernehme ich keinen Widerspruch. Damit gehen wir sofort und starten direkt durch mit unseren Abstimmungen. Ich rufe damit zunächst auf den Tagesordnungspunkt 3. Hierzu noch ein paar Anmerkungen von mir. Es handelt sich hier um das Gesamtpaket aus der Berichterstatterin und Berichterstatterrunde für Technikfolgenabschätzung, die für uns alle gemeinsam die Aufträge für die TA-Themenvorschläge für 2024 und 2025 ausgewählt haben. Insgesamt wurden 52 Themenvorschläge eingereicht von allen Fraktionen und Gruppen und auch von zahlreichen Ausschüssen. Das waren so viele Untersuchungsaufträge wie nie zuvor. 12 Themenvorschläge sind zur Bearbeitung für 24 und 25 durch die TAP-Berichterstattenden Runde ausgewählt worden, davon 3 TA-Projekte und 9 TA-Kompaktstudien. Und ich denke, dass ich im Namen des gesamten Ausschusses spreche, ganz besonderes Dankeschön zu richten an Dr. Holger Becker, Lars Rover, Laura Kraft, Dr. Stefan Seiter und Dr. Michael Kaufmann für die Berichterstatterrunde. Die Zeitenwende hat sich auch hinsichtlich der TA-Projekte niedergeschlagen, weil jetzt sicherheits- und verteidigungspolitisch relevante Untersuchungsaufträge besonders gehighlightet wurden. In der letzten Runde waren es vor allem die digitalen und davor die energiepolitischen. Und damit ist TAP und sind wir als Ausschuss für Technikfolgenabschätzung am Puls der Zeit und der parlamentarischen Schwerpunktdebatten. Ich komme nun zur Abstimmung zum Tagesordnungspunkt 3 mit den Empfehlungen der Berichterstattergruppe für Technikfolgenabschätzung. Wer stimmt für die Untersuchungsaufträge? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist diese Vorlage einstimmig angenommen worden. Vielen Dank. Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 6, Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Landwirtschaft tatsächlich entlasten, Versprechen der Bundesregierung umgehend umsetzen auf der Bundestagsdrucksache 20.11.951. Federführung hat der Ausschuss Ernährung und Landwirtschaft. Wer stimmt für diesen Unionsantrag? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist bei Zustimmung der antragstellenden Fraktion und der Gruppe das BSW, bei Enthaltung der AfD-Fraktion und Ablehnung durch die Fraktion SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP sowie der Gruppe Die Linke dieser Antrag abgelehnt. Damit rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 7. Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel für eine vollumfängliche deutsch-indische Partnerschaft im 21. Jahrhundert auf der Bundestagsdrucksache 20.11.625. Federführung hat der Auswärtige Ausschuss. Wer stimmt für den AfD-Antrag? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist der Antrag bei Zustimmung der antragstellenden Fraktion und Ablehnung aller anderen Fraktionen und Gruppen hier im Ausschuss abgelehnt. Damit haben wir unsere Abstimmungen ohne Debatte absolviert und ich rufe damit auf den Tagesordnungspunkt 1, die Internationalisierung der Hochschulen in Deutschland. Es handelt sich hierbei um die Strategie der Wissenschaftsministerinnen und Wissenschaftsminister von Bund und Ländern für die Laufzeit 2024 bis 2034. Und es ist eine Selbstbefassung auf 2018 SB 91. Zur Einleitung und Überblick zur Internationalisierungsstrategie erteile ich jetzt Dr. Jens Brandenburg. Entschuldigung, das ist jetzt gerade unpraktisch. Erteile ich jetzt das Wort für die Bundesregierung, Dr. Jens Brandenburg. Vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Bundesregierung will die Internationalisierung der deutschen Hochschulen weiter voranbringen und damit die Attraktivität und auch die globale Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Hochschul- und Wissenschaftsstandorts weiter stärken. Mit der Veröffentlichung der Internationalisierungsstrategie, also im vollständigen Titel der Strategie der Wissenschaftsministerinnen und Wissenschaftsminister von Bund und Ländern für eine Internationalisierung der Hochschulen 2024 bis 2034, mit dieser Veröffentlichung vor wenigen Wochen am 14. Juni ist ein wichtiges Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag dieser Legislaturperiode umgesetzt. Die Strategie ist eine gemeinsame Strategie von Bund und Ländern. Die Erarbeitung ist deshalb in sehr enger Abstimmung natürlich auch mit den Wissenschaftsministerien der Länder erfolgt. Zudem wurden Akteure der Hochschulen und Wissenschaftsorganisationen in einem sehr breiten Stakeholder-Prozess bereits im vergangenen Jahr in die Strategieentwicklung aktiv mit einbezogen. Ich freue mich sehr, dass wir heute auch hier im Ausschuss über die Strategie gemeinsam sprechen und möchte in diesem Rahmen gleich zu Beginn auf drei Fragen eingehen. Die erste Frage: Warum brauchen wir eigentlich eine neue Bund-Länder-Strategie? Ja, die letzte Strategie ist von 2013 und seitdem haben sich natürlich die Rahmenbedingungen für internationalen Austausch und Wissenschaftskooperation über Grenzen hinweg sehr deutlich verändert. Insbesondere, Stichwort Zeitenwende, geopolitische Systemrivalitäten und Interessensgegensätze, nationale Abschottung und Krieg, all das beeinträchtigt zunehmend auch internationale Hochschulkooperationen und bedroht vielerorts die Wissenschaftsfreiheit. Und zweites Thema, das Fachkräftepotenzial internationaler Studierender und Forschender, das gerät auch bei uns hierzulande natürlich zunehmend in den Blick. Ein drittes Beispiel: Durch die Nachhaltigkeitsagenda und auch den wachsenden gesellschaftspolitischen Anspruch der Chancengerechtigkeit ergeben sich natürlich auch neue Erwartungen und Anforderungen auch an die Internationalisierung von Forschung und Lehre. Ja, und der vierte Aspekt gleich zu Beginn: auch die digitale Transformation. Sie bietet sowohl neue Herausforderungen als auch insbesondere neue Chancen und Möglichkeiten für internationale Wissenschaftskooperation. Grund genug also, nach etwas mehr als 10 Jahren auch ein neues Update dieser der Internationalisierungsstrategie der Hochschulen von Bund und Ländern zu beschließen. Zur zweiten Frage: Auf welche Ziele haben sich denn Bund und Länder eigentlich verständigt? Die neue Bund-Länder-Strategie, sie zeigt Wege auf, wie die Internationalisierung der Hochschulen unter den veränderten Rahmenbedingungen weiter erfolgreich und qualitativ hochwertig ausgestaltet und ausgebaut werden kann. Und dabei verfolgen Bund und Länder mit der Strategie drei übergeordnete gemeinsame Ziele. Das erste ist die Attraktivität des deutschen Hochschul- und Wissenschaftsstandorts für internationale Studierende und internationale Forschende weiter ausbauen und Hürden für deren Gewinn, für deren Integration und auch anschließenden Verbleib bei uns in Deutschland weiter abzubauen. Zum Beispiel, um konkrete Themen zu nennen, durch eine Beschleunigung der Visaverfahren, auch durch eine verbesserte Willkommenskultur, eine Flexibilisierung des Hochschulzugangs, mehr fremdsprachige Studienangebote bei gleichzeitigem Ausbau der Deutschförderung, auch Unterstützungsangebote für verbesserte Studienerfolgsquoten und Arbeitsmarktübergang internationaler Studierender. Das sind beispielhaft zentrale Themen für dieses erste übergeordnete Ziel. Das zweite Ziel ist, die Internationalisierungserfahrung für möglichst viele Studierende und Forschende zu ermöglichen, sowohl durch beispielsweise die Förderung physischer und virtueller Mobilität als auch eben durch eine Internationalisierung der Hochschulangebote selbst. Maßnahmen wie eine Verbesserung der Anerkennungspraxis und Mobilitätstransfer in Curricula können dabei Mobilitätshürden weiter abbauen. Ja, und das dritte Ziel: die europäischen und internationalen Hochschulkooperationen in Forschung und Lehre weiter auszubauen. Dabei wollen wir die Zusammenarbeit insbesondere mit unseren weltweiten Wertepartnern stärken und gleichzeitig auch die Kooperation geografisch breiter aufstellen. Partnerschaften mit Ländern des sogenannten globalen Südens beispielsweise ausbauen. Auch die Resilienz der Hochschulen stärken und rechtliche und strukturelle Rahmenbedingungen für internationale Hochschulkooperationen weiter verbessern. Zum Beispiel durch eine Erleichterung der Etablierung grenzüberschreitender Studiengänge und auch die Förderung der europäischen Hochschulallianzen. Zur dritten Frage, wie und von wem soll diese Strategie eigentlich umgesetzt werden? Dazu konkret, das hat der Titel ja schon verraten, in einem Zeitraum von 2024 in den nächsten 10 Jahren bis 2034. Für die Zielerreichung werden in der Strategie konkrete Maßnahmen vorgeschlagen. Die sind ja auch in der Anlage 1 nachzulesen, welche in der jeweiligen Verantwortung von Bund, von Ländern und teils auch der Hochschulen selbst umzusetzen sind. Und die Umsetzung dieser Strategie, die soll erfolgen, auch das ein wichtiger Verhandlungserfolg an der Stelle der Einigung durch eine indikatorenbasierte Berichterstattung, die begleitend vorgelegt werden soll. Und für diesen Zweck werden in Anlage 2 der Strategie konkrete Kennwerte ausgewiesen. Ja, das gleich zu Beginn. Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung, freue mich auf die Debatte.
Vielen Dank, Dr. Jens Brandenburg, für das BMBF und die Bundesregierung. Wir kommen jetzt zur berichterstattenden Runde und es beginnt für die SPD-Fraktion Abgeordnetenkollege Robert Stüwe.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Staatssekretär, für den Bericht zur Internationalisierungsstrategie der Hochschulen. Und er reiht sich ja ein in den Prozess, den wir als Koalitionsfraktion hier intensiv begleitet haben. Wir haben einen umfangreichen Antrag zur Internationalisierung des Wissenschaftssystems vorgelegt. Und in das, was wir da vorgelegt haben, ordnet sich ja auch diese Strategie ein. Sie ist in Zusammenarbeit mit den Ländern entstanden. Auch da will ich der KMK noch mal denken, dass es ja auch ein umfangreicher Prozess war, wo auch diese Länderinteressen deutlich eingeflossen sind. Anders können wir das ja auch nicht organisieren im deutschen Hochschulsystem. Wir stehen vor einer internationalisierten Hochschullandschaft, wie wir sie lange nicht mehr hatten. Wir sind Platz 1 der nicht englischsprachigen Studienstandorte und Deutschland hat im OECD-Vergleich übrigens neben Kanada die höchste Bleibequote auch von Absolventen im System. Ich glaube, das ist was, was wir uns auch immer vergegenwärtigen sollten. Das heißt, wir haben auch noch was nach der Hochschulbildung von denjenigen, die zu uns kommen. Viele kommen zu uns wegen der guten Bedingungen, die das System bietet, aber auch, weil sie davor fliehen, dass die Bildungsbedingungen in ihren Heimatländern sich deutlich verschlechtert haben, dass Repressionen zugenommen haben, dass Krieg und Gewalt zugenommen hat. Und wir müssen auch sehen als dritte Herausforderung, dass die internationale Lage auch verschärft hat, dass wir an den Hochschulen überall da, wo wir internationale Kooperationen eingehen, das Thema Resilienz im Blick behalten sollen. Also die Frage, wie agieren wir eigentlich mit Wissenschaftssystemen, die nicht so stark auf Kooperation und Freiheit eingestellt sind, wie das unsere. Vieles von der Strategie ist bereits gesagt worden. Mir ist nochmal wichtig, dass das immer auch mit Maßnahmen hinterlegt worden ist und dass wir gesagt haben, es gibt eine Sache, es gibt einen Ansatz von Indikatoren, an dem wir das auch messen und nachverfolgen können. Ich finde das grundsätzlich einen richtigen Ansatz, dass wir die rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen noch mal verbessern. Da ist das Thema Visa einfach immer das, was wir auch immer wieder in den Mittelpunkt stellen können. Das hat der Staatssekretär auch schon gesagt. Wir wollen die internationale Zusammenarbeit im globalen Kontext stärken und sozusagen das noch mal diversifizieren, was wir an Bedingungen an unseren Hochschulen haben. Ich finde es immer wichtig, dass wir alle ermuntern, auch aktiv die Kooperation mit dem globalen Süden zu suchen, weil wir da ein starkes Wissenschaftssystem brauchen, ein resilientes Wissenschaftssystem und da schon, gerade wenn wir Kooperationen diversifizieren wollen, da auch starke Bände knüpfen sollen. Und wir müssen natürlich auch nochmal das Thema Digitalisierung in den Blick nehmen und das ist ja auch Teil der Strategie, sozusagen die internationalen Kooperationsbeziehungen an deutschen Hochschulen, das deutschen Wissenschaftssystem dann noch stärker zu digitalisieren. Was jetzt noch fehlt und wo wir uns sicher auf den Weg machen müssen, ist nochmal diejenigen in den Blick zu nehmen, die ungefähr 400 außeruniversitären Institute, die sicher auch sich über so in so einen Strategieprozess eingebunden werden sollen. Aber ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg, uns diese internationalen Themen als Koalition im Hochschulbereich und im Wissenschaftsbereich anzunehmen.
Vielen Dank an die SPD-Fraktion. Wir kommen nun zur CDU-CSU-Fraktion und Kollegin Katrin Staffler.
Ja, vielen Dank. Und wir begrüßen, dass die Bundesregierung sich das Thema zum Thema gemacht hat, dass wir im Ausschuss heute darüber sprechen können. Grundsätzlich sage ich auch, dass wir das Thema an sich als wichtiges Thema sehen, das Ganze auch positiv begleiten. Wir teilen auch die Ziele. Genau deswegen haben wir auch Anfang des Jahres eine kleine Anfrage genau zu diesen Themenbereichen gestellt. Die Antworten waren überschaubar konkret an der Stelle. Und wir hatten uns ein Stück weit erhofft, dass aus der Strategie heraus die Konkretisierung zunimmt. das hat sich leider nicht vollumfänglich bestätigt. Trotzdem möchte ich einfach noch mal betonen, dass auch wir dieses Thema als wichtiges Thema ansehen. Deutschland hat sich unter der unionsgeführten Regierung in den vergangenen Jahren zu einem weltweit gefragten Zielort für internationale Studierende und Forschende entwickelt. Das ist gut, das ist wichtig, das ist richtig und es gilt jetzt, den Weg weiterzugehen. Und dazu möchte ich ein paar Stichworte noch mal in den Raum werfen. Das erste Thema: Bologna-Reform. Im Rahmen des Bologna-Prozesses sind ja Mobilitätsziele festgelegt worden. Und wir müssen feststellen, die sind nicht erreicht worden. Dass wir die Internationalisierung da in die Breite tragen, wieder mehr Studierende ansprechen, ist, glaube ich, ein Thema, das wir alle teilen und das wir auch als Ziel sehen. Da würden wir uns aber ein Stück weit mehr konkrete Maßnahmen auch wünschen. Und das Thema Visaerteilung, Visaverfahren ist angesprochen. Was jetzt da konkret aber getan werden soll, um das zu beschleunigen, ist ein Stück weit offen geblieben. Die Strategie an sich berücksichtigt Brain Gain, berücksichtigt auch Brain Circulation als Punkte. Ich glaube, wir müssen darüber hinaus aber auch noch mal darüber nachdenken, wie wir dem Thema Brain Drain auch in Deutschland entgegenwirken können bzw. zuvorkommen können. Und da beruft sich die Strategie ja auf die Zahlen des International Migration Outlooks von 2022. Demzufolge Deutschland für Studierende nach Studienabschluss attraktiv ist. Gibt aber auch eine neuere Studie, die ein sehr viel kritischeres Bild zeichnet, nämlich eine von Job Valley und der Uni Maastricht, wo im letzten Jahr 12.000 Studierende aus ganz Deutschland befragt worden sind. Und die Ergebnisse waren, dass über 18% der Teilnehmer die Jobchancen im Ausland besser einschätzen als in Deutschland. Bei den Studierenden mit Migrationshintergrund war der Wert sogar noch deutlich höher. Auch da würden wir uns konkrete Strategien wünschen, wie wir eben genau diese Menschen auch in Deutschland halten können. Ein letztes Stichwort: Israel und Antisemitismus. Wir haben nicht das Gefühl, dass die Willkommenskultur für alle Studierenden gleichermaßen gilt. Da braucht es dringend Maßnahmen zum Schutz von jüdischen Studierenden. Und wir fragen uns schon, wann da endlich was passiert. Danke.
Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen nehme ich jetzt mich selber dran, ausnahmsweise. Als Grüne begrüßen wir die neuen Leitlinien von Bund und Ländern. Damit wird der Koalitionsvertrag der regierungstragenden Fraktionen umgesetzt und auch die wesentlichen Erkenntnisse aus der Anhörung unseres Ausschusses finden Berücksichtigung. Die Herausforderung ist ja für uns alle miteinander, dass der deutsche Wissenschaftsstandort in einer Zeit sich positioniert, wo Weltoffenheit und Wettbewerbsfähigkeit eng miteinander verknüpft sind. Die Strategie wird in diesem Sinne aktualisiert und zielt darauf ab, Internationalisierung unserer Hochschulen chancengerechter, wertebasierter und interessengeleiteter voranzubringen als bisher. Das halten wir für dringend notwendig in einer geostrategisch neuen Lage, wo wir uns eben im internationalen Wettbewerb der Wissenschafts- und Innovationsstandorte klug positionieren müssen. Stichworte unserer Debatte: Ausdiversifizierung der Kooperation, Nachvollziehen der Zeitenwende im deutschen Wissenschaftssystem und De-Risking als zentrales sicherheitspolitisches Paradigma, beispielsweise in der nationalen Sicherheitsstrategie, aber auch in der China-Strategie der Bundesregierung. Kollege Stüwe hat es gesagt, wir sind Platz 1 der nicht englisch-muttersprachlichen Länder und wollen das auch bleiben. Internationale Talente suchen sehr genau auf dem Globus, wo sie leben, studieren, forschen und arbeiten wollen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir als Bundesrepublik Deutschland den roten Teppich auslegen für internationale Spitzentalente und auch für Studierende und sie in unserem Land willkommen heißen. Das ist eine Frage intellektueller Offenheit, globaler Wissensgerechtigkeit und auch eben deutscher Wettbewerbsfähigkeit. Stellschrauben zur Erleichterung von akademischer Mobilität ist die Entbürokratisierung und schnellere Visaverfahren in den Auslandsvertretungen. Diese Bundesregierung geht voran mit der Digitalisierung der ersten Stufe, weil es unzumutbar ist, dass man schon mehrere Monate auf die Erstvergabe eines Termins warten muss. eine der vielen unerledigten Hausaufgaben aus 16 Jahren Vorgängerregierung. Wir wollen klugere Kooperationsvereinbarungen eingehen, den Ausbau von Willkommensinfrastrukturen an unseren Hochschulen ausbauen und digitale Mobilität stärken und die Chancen der Digitalisierung für den wissenschaftlichen Austausch stärker nutzen. Auch das ein komplett neuer Punkt. Auslandserfahrungen fördern die persönliche Entwicklung und tragen zur Völkerverständigung bei. Die Mobilitätsprogramme, die wir insbesondere über unsere Mittlerorganisationen anbieten, wollen diese Erfahrung für möglichst viele ermöglichen und dabei vielfältigere, auch bisher unterrepräsentierte Gruppen erreichen. Das Thema Kooperation mit engen Wertepartnern wurde angesprochen. Großes Ausrufezeichen auch der Grünen-Fraktion dahinter. Der Austausch mit Regionen auf der Welt ist fair zu stärken, die Länder des globalen Südens stärker einzubeziehen. Und das alles in einer globalisierten Welt, wo wir leider nicht mehr nur von Freunden umzingelt sind. Deshalb große Zustimmung aus der Grünen-Fraktion für den Update dieser Internationalisierungsstrategie. Dankeschön. Damit rufe ich jetzt auf für die Fraktion der FDP, für die Fraktion der AfD, Michael Kaufmann.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Bundesregierung will laut dieser Strategie unsere Hochschulen zu Orten der gelebten Internationalität und Diversität machen. Doch die internationale Ausrichtung von Forschung und Lehre ist keineswegs eine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Vielmehr war Mobilität zwischen den Hochschulen in Europa, Mobilität der Studenten und Lehrkräfte schon immer die Regel. Da braucht man sich nur die Biografien früherer Wissenschaftler anzuschauen. Es gab vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg einen Einschnitt, und der lag an Mobilitätshindernissen und daran, dass staatliche Stellen sich mit bürokratischen Vorgaben in den Wissenschaftsbetrieb eingemischt haben. Das schreiben Sie vor allem auch selbst in Ihrer Strategie. Ich zitiere: In vielen Fällen bedarf die Erreichung der vorgeschlagenen Ziele der Abstimmung mit Einrichtungen und Behörden außerhalb des Wissenschaftsbereichs. Jede Universität ist daran interessiert, die besten Studenten, Doktoranden, Professoren und Forscher an sich zu binden. Und genauso liegt es im Interesse und auch in der Eigenverantwortung jedes Studenten, für sich den besten Weg und den besten Ort für sein Studium zu finden. Internationale Mobilität bei einem angemessenen hohen Qualitätsminimum würde sich daher von selbst einstellen, wenn nicht künstlich erzeugte bürokratische Hürden dem im Wege ständen. Hier möchte ich auch noch mal den Bologna-Prozess erwähnen, der ja nicht zu der erwarteten höheren Mobilität geführt hat. Es ist ganz, viele kritisieren eine Verschulung, die durch diesen Prozess stattgefunden hat. Also früher ist man einfach aus Interesse und Abenteuerlust ins Ausland gegangen. Heute rechnet man genau nach, wie viele Credit Points einem das bringt und um wie viel Monate das Studium verlängert wird. Für eine weitgehend ungehinderte europäische Mobilität im Hochschulbereich braucht es keinen zusätzlichen Aktivismus, keine teuren Programme und Hochglanzbroschüren, sondern lediglich den Abbau bürokratischer Hindernisse. Die Vergleichbarkeit und Akzeptanz von Hochschulcurricula und Abschlüssen. Sie verquicken dann diesen Prozess auch noch mit das Programm auch noch mit Feminismus, Genderfragen, Nachhaltigkeitszielen und anderen ideologischen und für das eigentliche Anliegen überflüssigen Elementen. Das Ansinnen, das Ihrer Strategie zugrunde liegt, ist zu begrüßen. Die Überfrachtung mit bürokratischem und ideologischem Ballast ist hingegen symptomatisch für diese Regierung. Ich möchte noch eine Frage ansprechen. Wo sehen Sie derzeit die größten bürokratischen Hindernisse für die europaweite Mobilität im Bereich der Wissenschaft und welche Initiativen planen Sie, um diese abzubauen? Danke.
Danke. Die Frage an die Bundesregierung sammeln wir und wird am Ende beantwortet. Wir kommen jetzt zur FDP-Fraktion und da der Berichterstatter Dr. Stefan Seiter.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und unsere Fraktion begrüßt dieses Update der Internationalisierungsstrategie für Hochschulen. Es ist wichtig, dass wir gerade in der Zeit der Zeitenwende dieser neuen geopolitischen Situation Internationalität, Internationalisierung von Hochschulen weiter vorantreiben, weil jeder, der in internationalen Studiengängen unterwegs ist, sei es als Lehrende, sei es als Studierender, stellt einfach fest, dass es einerseits eine wahnsinnige Bereicherung für das eigene Leben ist. Es schafft einem Erfahrung, es lässt einen über den Tellerrand schauen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den es noch mehr auszubauen gilt, weil nur wenn Leute miteinander zusammenarbeiten, zusammen studieren, sich austauschen, wissenschaftliche Forschung machen, zusammen werden sie sich auch besser verstehen und werden gemeinsam ihre Ziele teilen. Und deswegen ist es wichtig, dass die angesprochenen Ziele tatsächlich verfolgt werden. Eine Strategie ist nicht automatisch eine Umsetzung. Deswegen ist es auch wichtig, dass man ins Detail etwas reinschaut. Da begrüßen wir ganz besonders das Thema der Visa-Erleichterung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jeder, der in der Praxis damit unterwegs ist, weiß, wie schwierig das ist, wie teilweise der Studienbeginn dadurch verzögert wird. Und es ist eben dann nicht immer nur eine bürokratische Regel, sondern es ist schlichtweg auch teilweise die Überlast vor Ort. Was auch ein wichtiger Punkt ist, ist, wenn wir offen sein wollen, dann bedeutet das auch, dass wir, wenn junge Leute zu uns kommen, dass wir sie entsprechend begrüßen können. Das schließt auch zum Beispiel ein, dass, wenn man frisch in das Land kommt, jemand da ist, der Englisch spricht und der einen dann auch aufnehmen kann. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dann ist man auch attraktiv, wenn man dann noch schafft, dass diejenigen, die gekommen sind, dann noch Zugang zu Deutschkursen haben, dann gelingt Integration und dann gelingt auch das, was angesprochen wurde von Kollegin Staffler, nämlich, dass es eine Phase des Brain Gains gibt. Es sollte aber unser Ziel sein, eine Brain Circulation zu haben, nämlich das trägt auch dazu bei, unseren wissenschaftlichen Fortschritt global voranzutreiben. Und bitte lassen Sie mich an der Stelle noch eines anmerken. Wir können hier Strategien verabschieden. Wir können hier uns Ziele setzen, aber es kommt letztendlich nachher darauf an, wer vor Ort an den Hochschulen das Ganze geht. Und das möchte ich an der Stelle einfach mal erwähnen. Da gehen viele, viele Menschen, Mitarbeitende, Lehrende, alle, die da beteiligt sind, immer eine Extrameile. Und denen sollte unser Dank nämlich auch gelten, weil die haben vielleicht für die internationale Verständnis, das Zusammenarbeit manchmal mehr getan als der eine oder andere Staatsbesuch. Vielen Dank.
Vielen Dank. Für die Gruppe Die Linke, Nicole Gohlke.
Ja, danke schön. Die Internationalisierungsstrategie benennt die Herausforderungen und Risiken auf geopolitischer Ebene mit verschärfter Konkurrenz, nationaler Abschottung und Krieg, die natürlich Erschwernisse in der internationalen Zusammenarbeit mit sich bringen, bis hin zur Einstellung von Kooperationen, obwohl es in Kriegs- und in Krisenzeiten natürlich ganz besonders darum gehen müsste, die Vermittlungsaufgabe von Wissenschaft zu fördern und zu stützen. Richtigerweise fordert die Strategie die Stärkung der Resilienz der Hochschulen, dann wird es aber aus meiner Sicht sehr schnell relativ schwammig. Die grundsätzlich positive Ausgangsrichtung verengt sich in Kombination mit den Verweisen auf die nationale Sicherheitsstrategie darauf, die Wissenschaftsfreiheit in Einklang mit den sicherheitspolitischen Interessen der Bundesregierung zu bringen. Sicherheitspolitische Aspekte sollten aus meiner Sicht aber vor allem mal unter dem Aspekt der Dual-Use-Forschung im Widerspruch zur Friedenssicherung behandelt werden. Und dieses konkrete Problem wird völlig ausgespart. Stattdessen versteckt man sich hinter dem Begriff der Wissenschaftsfreiheit, wenn es um eine effektive Regulierung des Missbrauchs wissenschaftlicher Erkenntnisse und auch den gezielten Abfluss von wissenschaftlichen Ergebnissen in autokratische und diktatorische Länder geht. Es wird dafür plädiert, bestehende Schutzprogramme für politisch verfolgte Wissenschaftler wie das Hilde-Domin-Programm oder die Philipp-Schwarz-Initiative zu stärken. Gerade diese Programme waren aber in den letzten Haushalten von Kürzungen betroffen. Insbesondere das Hilde-Domin-Programm ist finanziell viel zu gering ausgestattet, bräuchte eine ordentliche Finanzspritze, wenn auf 25 Plätze 500 Bewerbungen kommen. Und letzter Satz, dass man eine Stärkung der Forschung und Lehre zu kritischen Themen fördern will, kauft zumindest dem Bund seit dem Fördermittelskandal des BMBF nun wirklich niemand mehr ab. Wenn man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern damit droht, ihnen ohnehin eng bemessene und wenige Fördermittel wegzunehmen, schadet man nicht nur diesen konkreten Wissenschaftlerinnen, sondern eben auch dazugehörigen Kooperationspartnern auf nationaler und internationaler Ebene. Vielen Dank.
Danke auch. Ali Al-Dalami für die Gruppe Das BSW.
Ja, vielen Dank. Einige Ihrer Punkte zur Förderung der Internationalisierung im Hochschulwesen sind natürlich
richtig und begrüßenswert. Ich finde, hat Professor Dr. Seiter hat einige Argumente ja benannt, die wir ja auch unterstützen und richtig finden. Ohne länderübergreifende Kooperation ist Spitzenforschung undenkbar. Doch große Kritik üben wir, und das wissen Sie auch, an der Ideologisierung, die hinter all dem steht. Auf der einen Seite kritisieren Sie in Ihrem Papier vollkommen zu Recht eine zunehmende nationale Abschottung und Systemrivalität im Bereich der Wissenschaftskooperation. Doch im nächsten Satz beziehen Sie sich dann auf die China-Strategie 2023. Und in dieser Strategie, genau wie im Antrag der Ampel vom November oder in der nationalen Sicherheitsstrategie, forcieren Sie doch genau diese Abschottung, vor der Sie angeblich warnen. Claudia Roth meinte, Kulturpolitik ist Sicherheitspolitik. Karl Lauterbach will das Gesundheitssystem etwas auf Krieg trimmen. Und nun sollen auch die Themen Forschung und Bildung irrsinnigerweise immer weiter in die globale Blockbildung hereingezogen werden. Im Übrigen will ich daran erinnern, dass China in 80% der kritischen Hightech-Forschung in der Welt führend ist. Zu meinen, sich hier abschotten zu können, ist meines Erachtens naiv und selbstschädigend. Und noch eine letzte Bemerkung. Es geht in Ihrem Papier viel darum, den Wissenschaftsstandort Deutschland attraktiver zu machen und zu schützen. Doch der größte aktuelle Schaden für diesen Standort kommt in jüngster Vergangenheit bekanntlich aus der Bundesregierung selbst, im Umgang nämlich mit der Affäre um Ministerin Stark-Watzinger, was der internationalen Presse, und das können Sie ja verfolgen, auch nicht entgangen ist. In diesem Sinne, der aktuell beste Schutz für den Ruf des Wissenschaftsstandortes wäre es, wenn die Ministerin die Konsequenzen ziehen würde und ihr Amt abgeben würde oder besser gesagt zurücktreten würde.
Wir kommen nun zur Beantwortung der aufgeworfenen Fragen durch den parlamentarischen Staatssekretär Dr. Jens Brandenburg.
Ja, vielen herzlichen Dank. Einige Punkte, auf die ich kurz eingehen würde, die Aufgaben. Zunächst Frau Kollegin Staffler hat nochmal angesprochen. Ja, zum einen möchte ich das auch zusammen mit dem Punkt, der später nochmal aufkam, einer der Wortmeldungen, wie haben sich eigentlich die Zahlen entwickelt. Das war jetzt nicht von Katrin Staffler behauptet, aber an anderer Stelle, dass durch die Bologna-Reform die Zahlen dann deutlich nach unten gegangen seien. Das ist dezidiert nicht der Fall. Wenn man sich das im Zeitverlauf mal anschaut, da gehen die Zahlen weiter hoch. Es war dann im letzten Jahrzehnt eher so ein bisschen stagnierend aus unterschiedlichen Gründen. Wir können aber durchaus sagen, dass wir inzwischen auch Pandemie ist natürlich überwunden und die Zahlen wieder angezogen haben. Und ausdrücklich, dass ja in dieser Legislaturperiode nochmal erfreuliches Signal, dass wir weltweit als drittbeliebtestes Zielland sogar die Australier überholt haben. Also insofern, ich glaube, das ist wirklich jahreslegislaturperiodenübergreifend. Haben wir ein paar Baustellen vor uns und gehen die ja durchaus mit dieser Internationalisierungsstrategie an. Aber da gibt es einige Punkte, an denen die Bundesregierung mit den Ländern und Hochschulen ja bereits über viele Jahre hinweg arbeitet. Und das sehen wir durchaus an einigen sehr positiven Werten ja ebenso. Ich würde Frau Kollegin Staffler einen Punkt allerdings noch mal ansprechen. Natürlich mit kleinen Anfragen, das ist immer in laufenden Prozessen. Das ist jetzt keine Überraschung, dass man natürlich dann Ergebnisse melden kann, wenn Diskussionen mit den Ländern noch abgeschlossen sind. Das ist jetzt kein Geheimnis. Aber vor allen Dingen die Konkretisierung ist mir schon nochmal wichtig, weil das ist einer der Kernpunkte, die sich im Vergleich zur Vorgängerstrategie von 2013 geändert haben. Dass wir nämlich mit der Anlage 1, mit dem Anhang 1 jetzt wirklich zu jedem der Ziele sehr konkrete Maßnahmen hinterlegen. In unterschiedlicher Zuständigkeit, Bund, Länder und auch Hochschulen, aber sehr konkrete Maßnahmen. Das ist eine Neuerung gegenüber der Strategie von 2013, wo solche konkreten Maßnahmen nicht enthalten waren. Man kann gerne kritisieren, dass nicht jede Maßnahme, die man sich gewünscht hat, möglicherweise auch von Bund plus 16 Landesministerien einstimmig vereinbart werden konnte. Ein bisschen Fantasie haben alle mit dabei, aber das finde ich nach diesem Prozess wirklich auch einen großen Erfolg, gerade mit Blick auf die Konkretisierung dessen, was wir uns da gemeinsam vornehmen und auch übrigens daran messen lassen. Deshalb ja auch das indikatorengestützte Reporting sehr, sehr wichtig. Zur Willkommenskultur möchte ich auch da sagen, unterstreiche vor allen Dingen die Bedeutung dessen, bin sehr dankbar, dass das nochmal angesprochen wurde, dass das auch uns im BMBF und insbesondere der Ministerin, die sich ja insbesondere seit dem 7. Oktober nochmal sehr deutlich, davor auch, aber seitdem nochmal sehr nachdrücklich auch zu diesen Themen immer äußert. Nach diesen Impulsen ist auch beispielsweise in der KMK einiges an Maßnahmen nochmal in Gang gesetzt und vereinbart worden. Nicht nur Papiere, sondern auch in der konkreten Umsetzung. Auch in dieser Woche war die Ministerin wieder mit HRK und weiteren Akteuren zusammen, genau zu diesen Themen zu sprechen. Sind nicht immer einfache Fragen. Wir wissen ja auch, was an den Hochschulen teilweise los ist. Sind auch dort keine einfachen Fragen. Aber ich bin sehr dankbar, dass wir das wirklich auch fraktions- und parteiübergreifend Regierung einerseits, aber auch mit dem Parlament gemeinsam in die Richtung unterstützen. Zu Herrn Kaufmann seitens der AfD nochmal bürokratische Hürden, die abzubauen. Ja, genau richtig. Ich würde widersprechen bei dem Halbsatz, wo Sie die aktuelle Bundesregierung dargestellt haben als eine Regierung, die Bürokratie aufbaue. Wenn Sie sich den Verlauf des Bürokratiekostenindex anschauen, dann erreichen wir in dieser Legislaturperiode seit Erhebung der Messung den niedrigsten Stand. Das heißt, diese Bundesregierung, die aktuelle Koalition, baut unter dem Strich Bürokratie ab. Jeder Einzelne von uns hat sicher noch mehr Fantasie, wo noch mehr geht. Das will ich gar nicht verschweigen. Und auch im Parlament wird ja gerade im parlamentarischen Verfahren einiges noch zusammengesammelt, da noch was draufzulegen. Es ist aber insgesamt und ausdrücklich auch mit Blick auf diese Internationalisierungsstrategie nicht so, dass da neue Bürokratie unter dem Strich entsteht, sondern ganz viele konkrete Punkte auch mit dabei sind, die Bürokratie abbauen. Sie haben nach den größten Hindernissen gefragt. Das ist jetzt keine abschließende Aufzählung, deshalb nur die größten. Aus meiner Sicht, vor allen Dingen im Bereich der Anerkennung haben wir oftmals Hürden. Visa habe ich eben schon angesprochen und auch das Thema Hochschulzugang ist eines, was in der Internationalisierungsstrategie eine hervorgehobene Rolle spielt. Das war Rückmeldung aus der Praxis, dass das oftmals große bürokratische Hürden sind. Ich möchte darüber hinaus aber betonen, die Hürden sind nicht nur bürokratischer Natur. Es geht sehr stark auch um die Frage der Willkommenskultur. Und ich erlebe das. Ich war erst vor wenigen Tagen auch in Lateinamerika noch mal mit Partnern vor Ort, um genau diese Hochschulkooperationen, Forschungskooperationen erfolgreich zu stärken. Da wird sehr genau geschaut, was eigentlich hier in Deutschland gerade passiert mit manchen Demonstrationen und Bildern, wie weltoffen versus fremdenfeindlich unser Land denn so ist. Und das möchte ich an der Stelle auch in Reaktion auf die Frage auch noch mal sehr deutlich sagen. Wir können gar nicht so viel Bürokratie abbauen, um das wieder gut zu machen, was teilweise in unserem Land an Äußerungen oder Social Media unterwegs ist. Dieses Thema Willkommenskultur und gelebte Weltoffenheit und Toleranz, das gehört unbedingt mit dazu. Genau, und ansonsten, Frau Kollegin Gohlke und Herr Kollege Al-Dalami, Sie haben noch mal einige Punkte angesprochen. Ich glaube, sind wir jetzt in einer großen außenpolitischen Debatte. So viel kann ich Ihnen hier gar nicht widersprechen. Das kann man in einem anderen Ausschuss vielleicht ausführlicher machen. Aber möchte schon sehr stark noch mal, da Sie dieses Thema Abschottung von China angesprochen haben, da sehr, sehr dezidiert widersprechen. Auch Gegenstand, Kernelement der China-Strategie ist keine Abschottung. Das wäre auch, ja, gerne nachlesen, mag sich ja jeder selbst gerne ein Bild davon machen, ist dezidiert keine Abschottung. Ich kenne auch innerhalb der Koalition niemanden, der das fordern würde, sondern insbesondere übrigens auch im Wissenschaftsbereich betonen wir immer, immer wieder, dass wir natürlich in Zeiten Klimawandel etc. pp. Auch mit Partnern, die jetzt keine feste Demokratie, Rechtsstaat etc. sind, eng zusammenarbeiten müssen. Was sich aber geändert hat im Vergleich zu früheren Jahren, ist, dass durchaus die Sensibilität da, insbesondere China, die Spielregeln einseitig geändert hat und durchaus mit sehr zentralen Angriffen auf die Wissenschaftsfreiheit und auf Forschungssicherheit unterwegs ist, dass die Sensibilität dessen und wie man auch kritischer mit diesen Fragen umgeht in Einzelfällen gestiegen ist. Das ist keine Abschottung, sondern das ist eine vernünftige Reaktion auf das, was dort an anderer Stelle entschieden wurde.
Vielen Dank ans Ministerium. Damit schließe ich die Aussprache und stelle fest, dass wir die Vorlage natürlich zur Kenntnis genommen haben. Vielen Dank für die Diskussion. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 2. Hier handelt es sich um den AfD-Antrag auf der Bundestagsdrucksache 20.11.960 mit dem Titel Ansehen des Handwerks heben, eine gemeinnützige Stiftung Haus der kleinen Handwerker ins Leben rufen. Und ich erteile das Wort Frau Höchst für die AfD-Fraktion.
Ja, vielen herzlichen Dank. Es ist Fakt, dass die MINT-Förderung in Deutschland für Kinder und Jugendliche sehr stark ist, und es ist auch gut so. Es gibt unzählige Projekte für Kinder und Jugendliche, an diesen zu partizipieren und sich somit mit der Materie vertraut zu machen und weitergehend zu bilden. Deshalb liegt es also für uns nahe, zur Herstellung von echter Gleichwertigkeit zwischen akademischer und beruflicher Bildung dieses Konzept auch für das Handwerk zu fordern. Und wir fordern in unserem Antrag also analog zum früheren Haus der kleinen Forscher ein Haus der kleinen Handwerker, das heißt eine Stiftung, welche sich für das Handwerk vom Kindesalter an stark macht. Und das Handwerk in Deutschland braucht diese Stütze. Ich zitiere nochmal den Bildungsbericht 2023. So gaben Handwerksbetriebe, die aktuell nicht ausbilden, neben betrieblichen Voraussetzungen den Mangel an Bewerberinnen und Bewerbern bei der Besetzung von offenen Ausbildungsstellen als Grund für das Ausbleiben des Ausbildungsengagements an. Von den Handwerksbetrieben auf Ausbildungssuche Ausbildenden suche, kommt etwa jeder Zweite, also 49%, keiner der im Handjahr 2022 angebotenen Ausbildungsplätze besetzen. Bei weiteren 15% blieb zumindest ein Teil der angebotenen Ausbildungsplätze unbesetzt. Unter anderem gibt es also ein Imageproblem. Diesen wollen wir mit unserem Antrag entgegenwirken. Und fordern, wie gesagt, eine Stiftung Haus der kleinen Handwerker ins Leben zu rufen und dieses finanziell zu fördern, damit das Handwerk mit den MINT-Förderungen gleichgestellt wird. Wir fordern zweitens, die akademische Bildung und Forschung mit der beruflichen Bildung, insbesondere dem Handwerk, gleichzusetzen und dabei Projekte, Werbe- und Marketingkampagnen analog zum Haus der kleinen Forscher herzustellen und in Umlauf zu bringen, Social Media Auftritte etc. pp. Gleichlautend. Lösungsstrategien für das Imageproblem des Handwerks sollen entworfen werden. Dabei können wir ja zurückkommen auf die Ergebnisse der Enquete-Kommission. Da haben wir ja einiges erarbeitet. Viertens sollen gezielte Projekte analog zur MINT-Förderung für das Handwerk starten. Fünftens, also Studien zur Erforschung der pädagogischen Wirkung auf das Handwerk, auf Kinder im Auftrag zu bringen. Und möchte Sie alle eindringlich bitten, das mal zu erwägen. Ich weiß, dass Sie diesen Antrag wieder schlecht gemacht und ich weiß nicht, was alles verteufeln werden. Das ist am einfachsten, das machen Sie ja immer so. Aber diese Thematik ist zu wichtig, um jetzt hier zu politisieren und einfach nur auf Fraktionsgrenzen zu schauen. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion Kollege Martin Rabanus.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Höchst, es wäre tatsächlich schön gewesen, wenn Sie das Thema ein bisschen intelligenter und ernsthafter aufgeladen hätten. Ich glaube, dass Sie ganz grundsätzlich ein paar Sachen nicht verstanden haben, jedenfalls Dinge, die ganz grundsätzlich wir auch anders sehen. Das beginnt damit, dass Sie sind ganz merkwürdige, auf eine, wie ich finde, sehr merkwürdige Weise in Ihrem Prosatext beklagen, dass es immer weniger Hauptschülerinnen und Hauptschüler gäbe und auch beklagen, dass es immer weniger Hauptschulen gäbe. Nur mal vom Grundverständnis. Wir glauben als SPD, dass Kinder nicht mit einem Stempel auf der Stirn geboren werden, auf den Hauptschüler, Realschüler, Gymnasiast oder Führungskraft oder dergleichen mehr steht. Wir glauben, dass Kinder mit unterschiedlichen Anlagen, Fähigkeiten und Fertigkeiten auf die Welt kommen, dass sie gefördert werden müssen, so gut es eben geht. Und deswegen gehen wir auch davon aus, dass wir, wenn wir feststellen, dass wir eher weniger Schülerinnen und Schüler in niedrigen Bildungsgängen haben, dass wir es mit einer Bildungsexpansion zu tun haben und nicht mit einem Bildungsabbau. Das sind ganz grundsätzliche, unterschiedliche Herangehensweise. Und wenn wir dann darüber sprechen, wir adressieren ja auch ein paar Punkte, die richtig sind, also die Frage der motorischen Fähigkeiten von Kindern, auch kleineren Kindern, dann ist das sicherlich aller Ehren wert, sich darüber Gedanken zu machen, wie man das verbessern kann. Allerdings, wenn wir wirklich über die Förderung des Handwerkes sprechen und Förderung der beruflichen Bildung sprechen, dann glaube ich, müssen wir über andere Instrumente nachdenken und über andere Themen sprechen, als Sie das machen. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, die von der Bundesregierung verfolgt werden, die wir auch im parlamentarischen Verfahren diskutieren. Ich sage mal Stichwort Berufsorientierung. Erst vor 4 Wochen haben wir auf der Basis eines Antrags der Union, den wir aus Gründen nicht am Ende des Tages beschlossen haben, aber in der richtigen Richtung diskutiert. Dahin muss es nämlich tatsächlich gehen. Und wir müssen schauen, wie wir die Berufsorientierung, die berufliche Bildung in allen Schulformen voranbringen. Wir müssen schauen, dass die Rahmenbedingungen für die berufliche Bildung so sind, dass sie wirklich attraktiv sind. Darüber gibt es hier, glaube ich, dem Grunde nach Einvernehmen, dass wir das wollen, mit unterschiedlichen Fragen, in welchen Schritten, in welcher Geschwindigkeit, was nun sinnvoll ist. Und wenn wir in diese Richtung diskutieren, dann tun wir dem Handwerk tatsächlich einen Gefallen mit einer ganz nett klingenden Stiftung. Glaube ich, tun wir das nicht, und deswegen werden wir diesen Antrag ablehnen.
Für die CDU-CSU-Fraktion Kollege Stefan Albani.
Ja, herzlichen Dank. Antrag der AfD typischer Bauart. Titel und Thema erscheint derart evident, dass eine Zustimmung quasi zwingend ist. Und Sie haben ja dann gleich das getan, was dann hinterher immer kommt. Nämlich, wenn wir das nicht ganz so sehen, gehen Sie sich in die Opferrolle. Der Name ist schon mal problematisch. Haus der kleinen Forscher gibt es nicht mehr. Wenn man also eine Analogie bedienen will, sollte man es dann schon so nennen, wie es jetzt heißt. Das heißt, Kinder forschen. Ob man das gut findet oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wenn man Analogie benutzen will, braucht man das schon erstens. Zweitens, Haus der kleinen Forscher beruht darauf, dass man mittels einfacher Experimente, die in eine kleine Tüte passen, Erzieherinnen befähigt, Wissenschaft in den Kindergärten durchzuführen. Wenn man jetzt an das Handwerk denkt, wird das Zweifelsfall mindestens ein Akkuschrauber, passt nicht mehr in eine kleine Tüte. Wenn man sogar eine Bohrhammer oder wenn man eine Säge oder ähnliches. Also hier beim Handwerk würde es darum gehen, ja auch nicht die Erzieherinnen zu befähigen, sondern man müsste Handwerk haben, das in die Kindergärten oder in die Kindertagesstätten hineingeht. Wenn man das aber hat, ist das ein völlig anderes Personal- und Geschäftsmodell an der Stelle und nicht mehr das Train the Trainer, also an diesen Stellen das Trainieren der Erzieherin im Hinblick auf die Umsetzung von Forschung in den Kindergärten und Kindertagesstätten, sondern hier ging es darum, dass das Handwerk hinein muss. Außerdem muss dort vorhandene Infrastruktur sein. Mindestens eine Werkbank muss da haben oder dergleichen mehr, weil das Zerstören eines durchschnittlichen Küchentisches wird nicht im Ziel eines jeden sein. Hast du aber die Infrastruktur und das Personal vor Ort, nennt man das Werkunterricht. Also wäre die Forderung nach Werkunterricht wieder erstärkt und dergleichen mehr eigentlich die sinnvollere Variante an dieser Stelle. Das allerdings obliegt dann wiederum, es tut mir leid, dass ich es so sagen muss, im Rahmen des Föderalismus den Ländern. Insofern, Thema vorbei. Also bleibt die Imagekampagne. Imagekampagne, dieses Handwerk hat eine der perfektesten Imagekampagnen für sich selbst gemacht, die mehrfach preisgekrönt ist und ähnlich ist. Und ich kann Ihnen hundertprozentig sagen, shit egal, welche Regierung regiert. Besser wird man das kaum hinkriegen können, insbesondere mit politischen Mitteln an dieser Stelle. Also insofern, man muss nichts reparieren, was nicht kaputt ist. Und insofern kommen wir genau zu dem. Enquete-Kommission, gute Dinge erarbeitet, war Berufsorientierung, waren andere Maßnahmen, was Sie da jetzt gerade angesprochen haben, kann ich nachvollziehen. Aber Berufsorientierung, die ihren Namen verdient, als individuellen Suchalgorithmus für den Einzelnen, um die Talente, wie der Kollege Rabanus sehr richtig gesagt hat, im Einzelfall zu entwickeln. Das würde Sinn machen, das macht Effekt, das würden wir unterstützen. Das andere ist einerseits falsch, zweitens am Thema vorbei und deswegen hoffentlich in diesem Fall ausreichend begründet eine Ablehnung.
Mir sei die Zwischenbemerkung erlaubt, bitte keine Kettensäge in Papiertüten an Kinder zu verteilen und erteile jetzt Dr. Anja Reinhalter für Bündnis 90 Die Grünen das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben es ja gehört und liegt ein Antrag der AfD vor, um das Ansehen des Handwerks zu heben. Mein erster Eindruck war so, ups, was ist das? Guter Titel, aber wenig dahinter. Jetzt haben wir also einen Antrag, in dem es darum geht, mehr Azubis fürs Handwerk zu gewinnen. Und ganz ehrlich, mein erstes Bild, das ich vor Augen hatte, war die Kampagne des Handwerks. Und ich kenne kaum eine bessere Kampagne, als die des Handwerks für die Ausbildung zu werben und für die berufliche Bildung zu werben. Die ist so eingänglich und so eindrücklich und so perfekt, dass ich mir oft wünschen würde, wir könnten das so wie das Handwerk. Nun ja, aber vielleicht, ich glaube auch nicht, dass das Handwerk hier Unterstützung von der AfD braucht. Aber was wir natürlich brauchen, ist mehr Wertschätzung für das Handwerk. Allerdings sehe ich in Ihrem Antrag nicht mit einem Satz, ich sehe keinen Satz der Wertschätzung fürs Handwerk. Da steckt nicht mit einem Satz drin, was Ausbildungsbetriebe tatsächlich leisten. Also Wertschätzung sieht wirklich anders aus. Und natürlich ist es richtig, eine Forderung zu stellen für mehr Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung. Und natürlich könnte auch eine Stiftung für Kinder ein Baustein sein, um Kinder ans Handwerk heranzuführen. Aber die Forderungen im Antrag sind doch sehr irritierend. Ein Antrag, bei dem es in so einem wirklich wichtigen gesellschaftlichen Thema wie der Gleichsetzung beruflicher und akademischer Bildung darum geht, ich zitiere aus Ihrem Antrag, die akademische Bildung und Forschung mit der beruflichen Bildung insbesondere dem Handwerk gleichzusetzen, und Sie haben es eben wieder gesagt in Ihrer Eingangsstellungnahme, ist politisch völlig, naja, was soll ich sagen, irreführend. Es geht um die Gleichwertigkeit akademischer und beruflicher Bildung. Und solange Sie das nicht verstanden haben und in Ihrem Antrag von Gleichsätzen schreiben, sind Sie wirklich völlig auf dem Holzweg. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und mehr muss man zu diesem Antrag gar nicht sagen. Dass wir ihn ablehnen, ist klar.
Dann kommen wir jetzt zur Gruppe Die Linke und Nicole Gohlke.
Jetzt schon? Ja gut. Den Antrag der AfD lehnen wir auch ab, weil es absurd ist, den Fachkräftemangel im Handwerk eben zu einem reinen Imageproblem zu erklären. Das ist aus unserer Sicht auch ignorant den realen, vor allem strukturellen Problemen gegenüber. Dass das Ausbildungsengagement in einigen Betrieben ausbleibt, dass es einen Mangel an BewerberInnen gibt, hat nicht primär etwas damit zu tun, dass der Handwerksberuf unattraktiv oder den akademischen gegenüber pauschal abgewertet ist. Das Fachkräfteproblem hat was zu tun mit demografischem Wandel, mit ehrlich gesagt zu geringer Einwanderung oder auch zu schlechten Bedingungen für Eingewanderte, mit teilweise schlechten Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen und mit Fehlstellungen im Bildungssystem, das Bildungsbiografien eben immer noch zu stark vererbt. Es ist nicht so, dass sich alle Eltern eine akademische Ausbildung für ihre Kinder wünschen. Insbesondere Eltern, die selbst nicht studiert haben, verstehen oft den Wunsch nach einem Studium nicht, fragen sich, warum das Kind nicht was Ordentliches lernen will. Es liegt aus unserer Sicht auch zu wenig Augenmerk auf den bestehenden Vorurteilen gegenüber denjenigen, deren Eltern nicht an der Universität waren, deren Begabung dann oft pauschal bei den praktischen Tätigkeiten gesehen wird. Der Antrag der AfD plädiert dafür, den Hauptschulabschluss noch enger an handwerkliche Tätigkeiten zu binden. Es ist aber ja gerade die Dreiteilung des Bildungssystems in Haupt- und Realschule und Gymnasium, die die soziale Bildungsmobilität erschwert. Immer mehr Menschen nutzen in Deutschland den sogenannten dritten Bildungsweg, das heißt die Möglichkeit, mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und Erfahrung und ohne Abitur ins Studium zu kommen. Es gibt keine nachweisbare Entweder-oder-Situation zwischen Handwerk und Studium, wie es die AfD suggeriert. Und auch die Zahlen der Studierenden in dualen Studiengängen ist so hoch wie noch nie. Das heißt, es braucht keine falsche Gegenüberstellung, sondern mehr Bemühungen um echte Durchlässigkeit und Bildungsmobilität. Und beides sucht man aber im Antrag der AfD vergebens. Deswegen lehnen wir ihn ab.
Ali Al-Dalami, Gruppe.
Vielen Dank. Wir finden grundsätzlich natürlich auch, dass das Handwerk als wichtige Säule des Mittelstandes grundsätzlich gestärkt werden soll. Und wir stellen grundsätzlich auch fest, dass es grundsätzlich in Deutschland im Moment aufgrund der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung die Wirtschaft als solche insgesamt gerade in großen Bereichen Probleme hat. Und davon ist natürlich auch das Handwerk kurz- und langfristig betroffen. Aber es reicht eben nicht aus, nur über Imageprobleme zu reden oder darüber zu reden, dass wir mehr Hauptschüler brauchen, weil das ist genau das, was Sie ja gerade in Ihrem Antrag auch klarstellen oder suggerieren. Und deshalb halten wir Ihre Analyse letztlich für falsch. Es liegt, wie gesagt, nicht daran, dass wir weniger Hauptschüler haben. Ich finde erstmal grundsätzlich ist gar nicht verkehrt, wenn immer mehr Kinder eben nicht einen oder den geringsten oder niedrigsthöchsten Schulabschluss haben. Also ist es insgesamt eher positiv zu betrachten. Laut nationalen Bildungsbericht übrigens 2024 ist der mittlere Bildungsabschluss im dualen System mit annähernd der Hälfte das dominierende Schulabschlussniveau. Zudem lässt sich in bestimmten Handwerksbereichen der Trend auch beobachten, das wurde auch gesagt, dass sich hier immer auch mehr Abiturienten wiederfinden. Aus unserer Sicht könnte das Handwerk auch selbst, zumindest Teile davon, für ein besseres Image sorgen. So ist beispielsweise das Lebensmittelhandwerk für schlechte Ausbildungsbedingungen bekannt. Hier stimmen nun mal dann die jungen Leute eben mit den Füßen ab. Daher fordern wir auch eine umgehende Reform des Berufsbildungsgesetzes, damit die Ausbildungsqualität gesichert und die Rechte von Azubis gestärkt werden. Das wäre ein sinnvoller Beitrag, um Ausbildung auch im Handwerk wieder attraktiver zu machen.
Friedhelm Boginski für die FDP-Fraktion.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Die Antragsteller sind wie immer etwas spät dran. Wer sich mal erinnert, gerade in letzter Zeit war die berufliche Bildung eine der Schwerpunkte, auch hier bei uns im Plenum mit dem Ausschuss. Und wir müssen ja feststellen, dass die Bundesregierung bereits im Rahmen ihrer Exzellenzinitiative berufliche Bildung Wert darauf gelegt hat, dass gerade an Gymnasien die berufliche Orientierung in den Mittelpunkt gerückt wird. Wir wissen auch, und das wurde hier schon mehrfach erwähnt, dass gerade der Zentralverband des deutschen Handwerks, also die Handwerker selbst, eine ganz hervorragende Imagekampagne gestartet haben und dass sie viele Kooperationen mit Grundschulen und Schulen insgesamt eingehen. Aber auch die Landes- und Kreishandwerkerkammern haben Projekte hierzu schon initiiert. Und selbst bei den Arbeitsagenturen, wo wir immer davon ausgehen, dass sie nicht ganz so fix manchmal sind, haben wir mittlerweile die ersten Projekte, die also mit den Schulen gemeinsam erarbeitet worden sind, um Schülerinnen und Schüler mit Holz oder Metall und mit anderen Rohstoffen bekannt zu machen. Selbst die Bundesländer, wo wir ja immer wieder mit ein bisschen Sorge hinschauen, inwieweit sie ihren Aufgaben gerecht werden, haben Schule-Betriebskooperationen immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Und dass wir bei den Lehrerinnen und Lehrern mittlerweile auch ein Umdenken haben, ich glaube, das ist allgemein bekannt. Also man merkt, dass schon eine ganze Menge in Deutschland läuft, was die Fokussierung auf die berufliche Bildung betrifft. Und ich setze hier noch mal sehr stark auf den Zentralverband des Deutschen Handwerks, auf das Handwerk insgesamt. Denn sie müssen auch natürlich an der Modernisierung ihrer Berufsbilder arbeiten, müssen beweisen, dass Handwerk goldenen Boden hat. Das, glaube ich, liegt auch bei denen dann de facto in der Hand. Und ich glaube, das kann man dem Antragsteller nur noch mal empfehlen, wenn so viele Argumente wie heute hier gekommen sind, dann sollte man sich nicht in die Schmollecke begeben, sondern sollte überlegen, was haben wir denn hier verkehrt gemacht. Auch wir werden diesen Antrag ablehnen. Danke.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den soeben diskutierten AfD-Antrag. Wer stimmt für den AfD-Antrag? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist der Antrag bei Zustimmung der antragstellenden Fraktion und Ablehnung aller anderen Fraktionen und Gruppen hier im Ausschuss abgelehnt. Dann kommen wir jetzt direkt zum Tagesordnungspunkt 4. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2024 und zur Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes, FAK-Änderungsgesetz 2024, Bundestagsdrucksache 20.11.522. Bei uns diskutiert, weil es hier auch ums Startchancenprogramm geht. Und für eine kurze Einführung erteile ich nun Dr. Jens Brandenburg für das BMBF das Wort.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit Blick auf die Zeit würde ich mich tatsächlich auf genau diesen Punkt hier im Ausschuss relevant, das Startchancenprogramm, fokussieren. Das ist ja ein ganz zentrales bildungspolitisches Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag, das größte Bund-Länder-Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik mit Veränderungsprozessen im Bildungssystem insgesamt und natürlich auch dem klaren Ziel, den in Deutschland sehr engen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg endlich zu entkoppeln. Es ist so, dass inzwischen die Unterzeichnung erfolgt wurde von Bund und Ländern, erreicht wurde am 4. Juni. Das war ein sehr wichtiger Meilenstein dafür, dass jetzt zum 1. August das Startchancenprogramm für die nächsten 10 Jahre an den Start gehen kann. Und die Länder haben sich sehr deutlich mit großer Geschwindigkeit auf den Weg gemacht. Nicht wie ursprünglich vereinbart nur mindestens 1.000 Schulen, sondern ganze 2.125 Schulen, also mehr als doppelt so viele, wie ursprünglich als Mindestmarke vereinbart, gehen bereits in diesem Jahr an den Start. Und das ist ein großer Beleg nicht nur für das sehr große Interesse der Schulen vor Ort, sondern auch für die positive Dynamik, die das Programm nimmt. Die Vorbereitungen laufen auf allen Ebenen auf Hochtouren. Ich würde an der Stelle vor allen Dingen noch mal werben um Unterstützung des Änderungsantrags der Koalitionsfraktionen. Auch da sind wir natürlich ja eng im Gespräch. Hier geht es ganz konkret darum, Voraussetzung war ja die Unterzeichnung letztendlich der Bund-Länder-Vereinbarung. Die liegen vor, sodass wir jetzt im Zuge dieser FAG-Änderung tatsächlich auch sicherstellen können, dass noch vor Beginn des Programmstarts tatsächlich im Bundestag und Bundesrat beschlossen werden kann, wie ursprünglich ja auch vereinbart, dass die Mittel für die Säulen 2 und 3 von Bundesseite zur Verfügung gestellt werden den Ländern. Das gibt die nötige Planungssicherheit für den Programmstart und ist sicher auch eine wichtige Signalwirkung für alle, die an diesem Programm in der Fläche arbeiten.
Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zur Runde der Berichterstatterinnen und Berichterstatter. Und für die SPD-Fraktion rufe ich auf Martin Rabat.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich kann das auch relativ kurz machen. Das, die Überschrift über den Tagesordnungspunkt heißt eigentlich, die Ampel hält Wort. Wir haben die Vereinbarung getroffen. Das ist nicht so überraschend, aber an der Stelle ist es besonders erfreulich. Deswegen will ich das einfach noch mal so ausprofilieren, dass tatsächlich das, was vereinbart worden ist, jetzt auch gewechselt wird im Wege des Änderungsantrags. Herzlichen Dank auch für die Formulierungshilfe an die Bundesregierung. Wir stellen sicher, dass schon in diesem Jahr 300 Millionen Euro zur Verfügung stehen und in den kommenden Jahren 600 Millionen Euro, so wie es verabredet worden ist. Das ist jetzt erst einmal so festgelegt und kodifiziert, so das Parlament dem folgt, wovon ich ausgehe, bis 2029. Das ist auch richtig so an dieser Stelle, die 5 Jahre Vorausschau zu beschließen, um dann in die nächste Runde gehen zu können. Das Startchancenprogramm, wie gesagt, das größte Bildungsprogramm, das wir je hatten, 10 Milliarden Euro vom Bund, 10 Milliarden Euro von den Ländern, 10 Jahre Laufzeit. Hervorragend wird es starten mit über 2000 Schulen, nicht nur in Anführungsstrichen die 1000, die avisiert waren, sondern die doppelte Anzahl. Hiermit werden wir einen großen Beitrag dazu leisten, gerade für die Kinder, die nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren sind, bessere Chancen organisieren zu können. Was ich einigermaßen irritierend finde, ist die Berichterstattung, die aktuell über die Positionierung der CDU zu dem Startchancenprogramm in dem Handelsblatt nachzulesen ist. Da steht geschrieben, dass die CDU-Bundestagsfraktion das Startchancenprogramm streichen will, wenn sie das denn könnte. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das irgendwelche Ergüsse sind, die der haushaltspolitische Sprecher in eigener Zuständigkeit gemacht hat oder ob das schon Beschlusslage der Union ist. Vielleicht hören wir dazu ja noch etwas. Ich fände das jedenfalls gut, wenn wir so, wie es in der Vergangenheit war, sehr breit dieses Startchancenprogramm tragen. Wir erinnern uns noch an die Debatten im Plenum. Da war die Kernkritik der Union, dass es so wenige Schulen sei, die in den Blick genommen werden, nicht etwa, dass es zu viele wären oder man die gesamte, dieses gesamte Programm in Zweifel zieht. Also ich fände das sehr schön, wenn es eine Klarstellung gäbe, weil auch die unionsgeführten Länder hinter diesem Programm stehen. Und es würde für alle Beteiligten, insbesondere für die Kinder, die davon profitieren, sicherlich bedeutend sein, wenn es eine breite Mehrheit auch bekommen würde und damit natürlich auch dieses Finanzausgleichsgesetz, das wir in dieser Woche noch beschließen wollen, damit der Bundesrat das am Freitag noch wechseln kann und wir dann zum 1.8. starten können. Ganz herzlichen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion nun Thomas Jatzombeck.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, um unsere Kritik noch mal zu präzisieren, es ist so, dass wir sehen, dass 25% der Kinder in der 4. wie auch in der 9. Klasse extreme Defizite beim Lesen und Schreiben haben. Und dieses Programm 5% der Schulen aktuell adressiert und im weiteren Ausbau 10%. Das heißt, wenn ich also 25% der Kinder mit Förderbedarf habe, werde ich einen Großteil nicht erreichen können mit diesem Programm. Unser Ansatz wäre es jetzt auch nicht gewesen, zu sagen, wir gehen jetzt immer auf ganze Schulen, weil ich zielgerichtet an die Kinder ran muss und nicht in einer Schule, wo selten 100% Kinder mit Förderbedarf sein werden, sondern wahrscheinlich sehr viel weniger. Das ist unsere Kritik mal in der Nussschale an dem Startchancenprogramm. Unsere Länder haben sich sehr dafür stark gemacht, dass man jetzt schon mit 2000 statt der 1000 Schulen startet. Wir machen bei dem Programm, wir werden dem nicht im Weg stehen, weil es ist natürlich alles, was hilft, ist erstmal gut. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass das, worüber wir jetzt hier reden, eine zusätzliche Stelle pro Schule ist plus Sachmittel. Mit einer zusätzlichen Stelle plus Schule plus Sachmittel werde ich das nicht schaffen, wenn ich mal so gucke in die Problembezirke, wo es Schulen gibt, mit sehr hohen Migrationsanteilen, mit sehr vielen Kindern mit Förderbedarf, damit es hilft. Aber es wird das Problem nicht lösen. Und das ist auch unsere Sorge im Übrigen, dass jetzt in der Bundesregierung die Mentalität vorhält. Wir haben noch das Startchancenprogramm gemacht und das Problem ist gelöst. Das Problem ist aber nicht gelöst. Und deshalb sagen wir als Union ja auch in unserem Grundsatzprogramm, wir müssen verbindliche vorschulische Förderung machen, für alle mit Förderbedarf. Die Probleme im Lesen und Schreiben, in der Rechtschreibung, die entstehen in den ersten 6 Jahren. Und das adressieren Sie nicht. Im Gegenteil, das Sprach-Kita-Programm ist ja sogar noch gekillt worden. So, das sind die Punkte. Lassen Sie mich doch mal erst mal ausreden. Warum sind Sie eigentlich so nervös? Seien Sie doch nicht so nervös. Ich habe da noch eine Minute Redezeit. Die werde ich jetzt gerne Ihren Anwürfen widmen. Also ich glaube, dass... Genau. Also unser Parteitag hat einstimmig beschlossen, dass der Digitalpakt fortgesetzt wird. Der FDP-Parteitag hat meines Wissens nach eine ziemlich krude Debatte zu dem Thema geführt. Es gibt eine eindeutige Beschlusslinie bei uns und natürlich ist die Linie der Fraktionen, dass wir hier auch mitstimmen werden für das Startchancenprogramm, dass ein Kollege eine abweichende Meinung hat und er ist nicht der haushaltspolitische Sprecher und die Gruppe, nein, und die Haushaltsgruppe sieht das nicht so. Wir haben das auch bei uns in den Gremien besprochen. Aber Sie kennen vielleicht auch den Journalisten, der es geschrieben hat, der auch an anderen Stellen schon ziemlich Stücke, tendenziöse Stücke formuliert hat. Deshalb ist die Position der CDU-CSU, die Position der CDU-CSU ist klar, wir werden jetzt hier mitstimmen. Und wir sind mit einem einstimmigen Parteitagsbeschluss für den Digitalpakt 2. Und da lassen wir uns nicht von Journalisten Dinge aufschreiben, die nicht Position unserer Partei sind.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Kollegin Laura Kraft.
Vielen Dank. Ja, lieber Kollege, da bin ich ja jetzt froh zu hören, dass die Union da dieses Programm, dass da auch den Mehrwert sieht und dass sie da auch zustimmen werden. Also weil das, was da auch in dem Artikel stand und was die Aussagen auch war von Ihrem Kollegen, fand ich dann schon erschreckend, weil wir sehen ja, dass wir einen großen Handlungsbedarf in Deutschland haben, was die Bildung angeht. Wir haben nicht umsonst hier schon sämtliche Berichte miteinander debattiert, sei das IGLU, sei das IQW, sei das Bildungsberichte. Sie kennen das alle und wir haben ja kein Erkenntnisproblem. Wir haben da schon ein Problem, dass wir Dinge umsetzen und deswegen liefern wir da jetzt als Regierung und satteln mitunter das größte Bildungsprogramm auf, was es so gegeben hat. Bund und Länder gemeinsam. Das ist nämlich hier auch der Schlüsselweg im Föderalismus, dass wir das gemeinsam machen. Nur so kann es gelingen. 20 Milliarden, das ist eine Hausnummer. Und wir erreichen 4.000 Schulen. Wir erreichen aber auch Kinder, die die Chancen in ihrem Leben bereitet kriegen müssen. Und das Signal muss doch sein, dass wir Kindern, die vor allen Dingen auch in Schulen sind, die in benachteiligten Quartieren sind, die gleichen Chancen bekommen ins Leben, also damit dann auch in ihr Berufsleben, in ihr Bildungsleben später dann, dass die alle Chancen bekommen, die sie brauchen. Das ist derzeit nicht der Fall. Und es geht auch nicht darum, die berühmten Schultoiletten zu sanieren. Dieses Programm enthält ja viel mehr. Deswegen hat es ja auch mehrere Säulen, wo wir über Personalstruktur mit multiprofessionellen Teams schauen, wo wir da ansetzen können. Denn die Probleme sind vielfältiger Natur. Und dann kann ich auch nicht nur mit bestimmten Infrastrukturmaßnahmen an den Schulen helfen, sondern die Kinder werden erreicht, wenn man konzeptionell mehr tun kann. Und da greifen dann verschiedene Aspekte ineinander. Wir haben dieses Chancenbudget, was dann auch noch mal einiges letztendlich ermöglicht. Und was auch wichtig ist, dass die Schulen da unabhängig sind und genau schauen können, was ist bei ihnen der Bedarf. Wie möchten Sie die Gelder an welcher Stelle aus den verschiedenen Säulen wie einsetzen? Und da fließt einiges zusammen, was letzten Endes immer vorher singulär betrachtet wurde. Aber es braucht ja ein Gesamtkonzept. Und wenn ich nur ein Kind erreiche, was dadurch einen anderen Bildungsweg vorgezeichnet bekommt, dann hat sich dieses Programm doch schon längst gelohnt. Das sollte doch unser Anspruch sein. Und wir müssen auch diesen Kindern zeigen aus diesen prekären Strukturen, dass diese Gesellschaft hinter ihnen steht und was für sie tut. Und das packen wir jetzt gemeinsam an. Und deswegen ist dieses Programm einem großartig. Und ich bitte Sie einfach dazu zu stimmen. Es freut mich, dass Sie das jetzt auch noch mal signalisiert haben. Es wird, glaube ich, viel ändern können für viele Kinder. Und damit packen wir auch das Bildungsproblem in unserem Land an. Danke.
Für die AfD-Fraktion Nicole Höchst.
Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt schon viel gehört. Ich möchte mal mit dem grundsätzlichen Missverständnis aufräumen, dass größere Geldsummen automatisch Bildungsgerechtigkeit bedeuten. Und wenn ich eine Schule in Rheinland-Pfalz nehme, in der Nähe, in Ludwigshafen, die Gräfenau Grundschule, wo im dritten Jahr in Folge viele Kinder sitzen bleiben, weil sie aus nicht muttersprachlichen Kontexten kommen und überhaupt nichts in diesem Unterricht verstehen. Erreichen Sie, selbst wenn dies eine Schule werden sollte, eine Leuchtturmschule Ihres Projektes, mit der Zuteilung der Gelder erstmal gar nichts. Ich helfe in Rheinland-Pfalz Familien mit Bedarf an Inklusions- und oder Integrationshelfern, solche Leute zu finden. Die gibt es fast nicht. Selbst wenn Sie hier immer reden von multiprofessionellen Teams, wo ich auch ein Fan davon bin, die Leute gibt es einfach nicht. Das heißt, diesen Geldern können keine Stellen in Realität zugeordnet werden. Das heißt, sie können sie ausschreiben, aber die werden niemals besetzt werden können. Das heißt, dieses ganze Programm, Startchancenprogramm, ist wieder ein ideologisches Projekt, wie es doch so schön sein könnte, wenn da die Realität Realität nicht wäre. Und die Realität besagt, wir haben keine Lehrer. An einem Gymnasium, an einem humanistischen in Speyer unterrichten Leute Deutsch in der 7. Klasse, die eine Brauereilehre abgebrochen haben. Oder aus der Klasse meiner großen Tochter unterrichtet eine Mitschülerin, die ist jetzt auch 20 Jahre alt, ohne jegliche Ausbildung in dieser Schule. Und da müssen wir eben mal ganz ehrlich sagen, wir können solche Probleme auflegen. Das ist alles überhaupt gar kein Ding, aber wir werden sie personell nicht unterfüttern können. Und da müssen wir jetzt endlich mal auf den Boden der Tatsachen ankommen. Wir hatten vorgeschlagen, dass wir andere Schulträger, die sowieso schon Kurse in Sprachbildung anbieten, einbinden in den Spracherwerb. Die Rücksprache da mit ehemaligen Kollegen aus der Erwachsenenfortbildung hat ergeben, dass Kapazitäten vorhanden sind, dass Räume vorhanden sind und dass Sprachlehrer vorhanden sind. Und das wäre unserer Meinung nach mal ein realistischer Schritt in Richtung Spracherwerb. Spracherwerb ist der Schlüssel zur Integration und der findet mit Ihrem gut klingenden Projekt nicht statt. Auch das gute Kita-Gesetz hat gut geklungen. Ich habe das damals schon kritisiert. Das ist in der Fläche durchgefallen. Wir haben nicht mehr qualitativ gute Kindergartenplätze, sondern wir haben weniger davon. Mütter, die darauf angewiesen sind, damit sie arbeiten gehen können, können ihre Kinder nicht abgeben. An den Kitas findet kein Sprachunterricht mehr statt. Die Kinder, die aus den Kitas kommen, haben keine Chance, wenn sie Deutsch nicht muttersprachlich sind, an der Schule in Deutschland Fuß zu fassen. Und daran ändert auch Ihr Gesetz gar nichts. Vielen Dank.
Für die FDP-Fraktion Kollegin Ria Schröder.
Ja, wir als FDP-Fraktion, wir freuen uns sehr, dass das Startchancenprogramm jetzt im neuen Schuljahr an den Start geht. Das größte Bildungsprogramm zwischen Bund und Ländern in der Geschichte der Bundesrepublik. Und uns geht es darum, dass wir jedes Talent, egal da, wo die Eltern herkommen, in welchem Stadtteil man aufwächst, dass man dort die Talente entfalten kann. Und auch die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat das Programm am Wochenende noch mal als Paradigmenwechsel bezeichnet, weil es langfristig angelegt ist, weil die Mittel nicht nach föderalem Proports, sondern nach der Not der Länder und Schulen verteilt werden. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, den ich auch noch mal Richtung Union adressieren möchte. Es ist nämlich nicht so, dass diese 25% der Viertklässlerinnen und Viertklässler, die nicht lesen und schreiben können, über alle Klassen verteilt sind. Sonst hätten wir, glaube ich, das Problem nicht. Wenn da 1, 2, 3, 4 Schülerinnen und Schüler in der Klasse sind, die das nicht schaffen, die kann man mit einer Förderung gut erreichen. Aber wir haben die Situation, dass wir Klassen haben, wo 80, 90% der Schülerinnen und Schüler diese Probleme haben. Und das sind Schulen, wo sich diese Probleme kommunizieren. Das wissen wir aus der Bildungswissenschaft. Und deswegen ist es richtig, dass wir das Startchancenprogramm an den Schulen ansetzen und diese Brennpunktschulen adressieren. Ich will auch noch darauf eingehen, was die AfD gesagt hat. Denn auch in dem Artikel, ich empfehle den sehr gerne, es ist ja auch so, dass die sozioökonomischen Verhältnisse ganz starken Einfluss darauf haben, wie die Bildungschancen sind. Und das vernachlässigen sie jedes Mal. Und es ist so, dass Kinder mit Einwanderungsgeschichte ein Drittel häufiger in sozioökonomisch schwachen Verhältnissen leben. Und diese Kombination aus verschiedenen Nachteilsfaktoren, die führt dazu, dass die Talente der einzelnen Kinder nicht gefördert werden können. Und das bekämpfen wir mit dem Stadtchancenprogramm. Ich finde, das ist höchste Zeit. Und ich freue mich sehr, dass es immer mehr Form annimmt. Wir haben jetzt heute, habe ich eben gelesen, ist festgestellt oder ist erklärt worden, wie die wissenschaftliche Begleitung aussehen wird. Glaube ich, auch ein ganz großer Erfolg, dass wir von Anfang an hier eine Evaluation haben, von der die Schulen sofort profitieren. Die können ihre Maßnahmen sofort anpassen. Und auch das Bildungssystem insgesamt kann profitieren von den Erkenntnissen durch die wissenschaftliche Begleitung. Wir legen heute auch noch mal die Grundlagen, die gesetzlichen Grundlagen mit dem FAG-Änderungsgesetz für die entsprechende Finanzierung des Bundes auch gemeinsam mit den Ländern. Und ich will ganz kurz aber auch noch mal darauf eingehen, weil das Thema hier angesprochen worden ist. Die Leute da draußen, die verstehen es nicht, wenn wir sagen, das ist hier Bund und das ist Ländersache. Ich finde es richtig, dass wir gemeinsam dieses Problem angehen. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass der aus der Union solche Töne kommt. Friedrich Merz hat es auch schon mal in der Regierungserklärung gesagt. Jetzt kommt Herr Mittelberg, der nicht irgendein Parlamentarier ist, sondern ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, der für den Haushalt zuständig ist. Ich nehme das schon sehr ernst und ich bin froh, dass es hier offenbar einen Dissens gibt innerhalb der der Unionsfraktion und dass Sie hier als Fachpolitiker das Programm unterstützen. Aber ich würde Sie doch darum bitten, dass Sie diese Position vielleicht noch mal gemeinsam auch da in Klausur gehen und sich überlegen, wie Sie auch in Zukunft mit dem Thema umgehen wollen. Denn ich glaube, das wird auch für die Zukunft des Stadtchancenprogramms ganz entscheidend sein, das ja gerade langfristig angelegt ist.
Die Gruppe Die Linke verzichtet, wünscht das BSW das Wort, dann Ali Al-Dalami.
Gar nicht an. Die über Jahre gewachsenen Probleme im deutschen Bildungssystem sind enorm. Wir erleben hier, uns wurde schon angesprochen, einen riesigen Lehrermangel, marode Schulgebäude, überfüllte Klassen, Unterrichtsausfälle, die nicht aufgeholt werden können und Kinder, die nach der Grundschulzeit eben nicht richtig lesen und schreiben können und so weiter und so fort. 1 Million pro Jahr vom Bund plus Kofinanzierung durch die Länder sind nicht ausreichend mit Blick auf die Größe der enormen Herausforderungen. Das Startchancenprogramm erreicht letztlich nur rund 10% aller Schülerinnen und Schüler. Dabei sind aber mehr als 20% der Schüler arm oder eben armutsgefährdet. Das Grundproblem des Lehrermangels wird durch das Startchancenprogramm auch nicht behoben. Hinzu kommt die Frage, wie unbürokratisch die Mittel des Bundes von den Ländern abgerufen werden können. Bereits beim Digitalpakt beklagten Kommunen zu hohe Hürden, um eben an diese Gelder zu kommen. Deshalb, anstatt immer wieder über Hilfskonstrukte zeitlich begrenzte Projekte zu fördern, sollte man endlich das Kooperationsverbot in der Bildung vollständig abschaffen und dauerhaft Direktschulbildung mitfinanzieren. Wir müssen endlich weg vom reinen Reparaturbetrieb und hin zur Ausfinanzierung von Bildung. Danke sehr.
Damit kommen wir jetzt zur Abstimmung über diesen Gesetzentwurf auf der Bundestagsdrucksache 20.11.522. Federführung hat der Haushaltsausschuss. Wer stimmt zunächst für den Änderungsantrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP auf der Ausschussdrucksache 20.18.251. Wer stimmt für den Änderungsantrag der regierungstragenden Fraktion? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist bei Ablehnung der AfD-Fraktion, bei keinen Enthaltungen und Zustimmung der Fraktionen von SPD, CDU, CSU, Bündnis 90, die Grünen, FDP und den beiden Gruppen BSW und Die Linke dieser Änderungsantrag der Fraktion zugestimmt. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung zum Gesetzentwurf in der gerade so geänderten Fassung auf der Bundestagsdrucksache 20.11.522. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist bei Zustimmung der Fraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP, CDU, CSU, bei Enthaltung von BSW und Gruppe Die Linke, bei Ablehnung der AfD-Fraktion dieser Gesetzentwurf so angenommen und hier im Ausschuss beschlossen. Dann rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 4b. Hier handelt es sich um die Unterrichtung durch die Bundesregierung über Struktur. Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Wir müssen noch die Vorlage 4b einmal zur Kenntnis nehmen. Ich gehe davon aus, das ist durch die Debatte gerade erfolgt. Und ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 5, Entwurf eines Medizinforschungsgesetzes. Neben mir hat der parlamentarische Staatssekretär Dr. Mario Brandenburg, Entschuldigung, ohne Doktor, mit Mario aber. Ja. Jetzt haben wir es wieder. Also Mario Brandenburg hat neben mir Platz genommen. Mit Blick auf die Uhr und die Tatsache, dass um 13 Uhr der Kanzler in der Regierungsbefragung befragt wird, wäre es großartig, wenn die Kolleginnen und Kollegen prüfen, ob sie auch mit 2 Minuten auskommen. Ich werde jetzt nicht so strikt sein, aber dass wir trotzdem genug Zeit haben, um ins Plenum zu wechseln. Und ich bitte jetzt um eine kurze Einführung des parlamentarischen Staatssekretärs zum Medizinforschungsgesetz, wo der Ausschuss für Gesundheit federführend ist. Bitte, Mario.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch danke für den kurzfristigen Doktortitel in gebotener Kürze. Das Medizinforschungsgesetz ist ein Teil, ja, so schnell kann es gehen, ein Teil der Pharmastrategie und verfolgt das Ziel, wieder mehr klinische Studien in Deutschland zuzulassen. Das umfasst das Maßnahmenpaket, eben die Genehmigungsverfahren zu vereinfachen, Rahmenbedingungen generell für die medizinische Forschung vor Ort zu stärken, um eben Zugang zu neuen Therapien zu erleichtern. Ein paar Maßnahmen ganz holzschnittartig: Beschleunigung der Genehmigungsverfahren. Es ist eine bessere Verzahnung der verschiedenen Behörden. Es wird eine Bundesethikkommission für spezialisierte Fälle eingerichtet und man versucht, über Standardvertragsklauseln durchaus den Prozess zu standardisieren, um eben Synergien zu nutzen und die Durchlaufzeiten zu verschnellern. Und das soll es für die Einleitung an der Stelle auch gewesen sein. Und ich freue mich auf die Debatte.
Vielen Dank. Robert Stüwe für die SPD-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Heute ist irgendwie ein guter Tag, ne? Erst Internationalisierungsstrategie, dann Startchancenprogramm abgesichert finanziell und jetzt noch Medizinforschungsgesetz. Ich glaube, das ist was, wo man wirklich sagen kann, dass die Bundesregierung und die Koalition da die Bedingungen für medizinische Forschung deutlich verbessert hat, indem wir geguckt haben, wo sind die Hürden, die dazu führen, dass Studien, die Prüfung von Studien besonders lange dauert. Ich will vielleicht auf zwei, drei Sachen eingehen, die mir aus Forschungssicht nochmal relevant sind, dass wir gesagt haben, jetzt auch durch die Änderungsanträge, dass wir auf sogenannte Investigator-Initiated Trials, also das, was im universitären und im außeruniversitären Bereich, aber abseits von konventioneller Forschung angeschoben wird, noch mal stärker in dieses Gesetz reinnehmen, dass wir das mit den Ethikkommissionen noch mal ändern. Da ist gestreamlined worden und da ist mir besonders wichtig, dass wir noch mal eine extra Ethikkommission für Kinder- und Jugendmedizin einrichten, also das, wo besonders ethische Maßstäbe noch mal selten berücksichtigt werden sollen. Das ist mir wichtig. Ich finde es spannend, dass wir tatsächlich beim Thema Standardvertragsklauseln da eine Ermächtigung reingegeben haben, das zu machen, weil das ist ja so, dass da auch aus der Wirtschaft das Anliegen an uns herangetragen worden ist, dafür zu sorgen, für möglichst einheitliche Rahmenbedingungen zu sorgen. Es ist ja nicht so häufig, dass Wirtschaft uns sagt, reguliert was für uns, macht da Vorschläge, wie wir es machen können und macht die Abstimmungsprozesse effizienter. Und das zeigt für mich auch, dass es durchaus Bedarf gibt an einer großen Regulierung in dem Bereich. Als letzten Punkt will ich ansprechen, wir haben auch gesagt, es gibt eine Möglichkeit, vertrauliche Preisbildung vertraulich zu halten. Da finde ich es aber besonders gut, dass wir das daran knüpfen, dass auch Forschung der betroffenen Unternehmen hier in Deutschland sein muss. Insofern finde ich, hat das Parlament da einen guten Gesetzentwurf auch noch besser gemacht an entscheidenden Stellen.
Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion Kollege Stefan Alban.
Ja, herzlichen Dank. Als jemand, der sein halbes Leben in der medizinischen Forschung verbracht hat, kann ich mich der Euphorie für die Tatsache, dass wir ein Medizinforschungsgesetz brauchen, vollumfänglich anstellen. Allerdings, was wir hier vorliegen haben, erfüllt meine Wünsche nur sehr bedingt. Der Hintergrund ist relativ einfach formuliert, weil das BMG die ganze Thematik von der Versorgung über die Versorgungsforschung zur Forschung betrachtet. Wäre es mir lieber gewesen, es hätte das BMBF in den Fokus genommen, weil es schaut von Forschung über Versorgungsforschung zur Versorgung. Und hier wäre dann die Forschung im Vordergrund gewesen in einer ganz anderen Form. So, jetzt komme ich mal zu den einzelnen konkreten Punkten aufgrund der Kürze der Zeit. Ja, Standardvertragsklauseln sind eine super Sache. Ich habe selbst mal den großen Vorteil gehabt, innerhalb von einem halben Jahr mit 6 Firmen über 3 Kontinente einen Vertrag auszuhandeln. Das hat insgesamt 14.000 Euro gekostet und mich die Hälfte meiner Haare. So, wenn man das verändert durch Standardvertragsklauseln, wäre das fantastisch. Fantastisch. Aber sie müssen dann auch rechtlich verbindlich sein. Und das ist halt hier nicht der Fall. Und insofern ist es wieder letzten Endes eine lose Blattsammlung, die am Ende helfen könnte, wenn man sie denn nützen würde, was aber man nicht tun wird, weil man natürlich die rechtliche Verbindlichkeit durch eine entsprechende Rahmenbedingung nicht hat. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Den N-Ethikkommissionen, ich will gar nicht sagen, wie hoch die Zahl ist, jetzt die N plus 1 oder die N plus 2 hinzuzufügen, ist ein System dann sinnvoll, wenn man das Gesamtsystem neu sortiert und auch letzten Endes da eine Form von Hierarchie reinbringt, dass die eine verbindlich über die andere etwas urteilen kann und nicht letzten Endes hier auch Widersprüche vorhanden sein können, die letzten Endes zur Handlungsunfähigkeit führen. Zweiter Punkt. Dritter Punkt. Strahlenschutzrechtliche Genehmigungen sollen wäre besser, wenn man an dieser Stelle sie tauglicher macht. Das heißt, hier hatten wir vor einigen Jahren schon die Situation, dass nach Vorliegen aller Unterlagen innerhalb von 6 Wochen die Genehmigung vom Bundesamt für Strahlenschutz vorliegen muss. Dieses weiter zu verbessern und zu entbürokratisieren wäre sinnvoll, weil dies halt immer ein Teil der Genehmigung der Testverfahren ist, die mittlerweile mehr nach Spanien abwandern, als uns ehrlicherweise lieb sein kann. Wir waren da mal Spitzenreiter in Deutschland, was die Verfahren anbelangte. Verfahren ebenfalls bei den Datenschutzthematiken, hier einen europäischen Standard zu ermöglichen, wäre eine elementare Voraussetzung, weil gerade bei den seltenen Erkrankungen werden wir nicht in Deutschland die ausreichenden Kohorten haben, wir werden sie in ganz Europa brauchen. Also das wäre ein Punkt, der dringend hinein muss. Und jetzt ist die Zeit leider vorbei, ich könnte noch mehr hinzufügen. Aber Leute, da muss noch mehr rein.
Vor allen Dingen das, was ihr die letzten 16 Jahre nicht gemacht habt.
Der Appell, sich vielleicht auf Hallo, stopp. Ich hatte übrigens auch den Appell genannt, vielleicht bei 2 Minuten zu landen und nicht noch deutlich zu überziehen. Wäre schön, wenn sich die anderen Kolleginnen und Kollegen daran halten. Und jetzt hat ausschließlich Laura Kraft das Wort für Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank. Ich werde nicht mehr als diese 2 Minuten benötigen. Es ist vieles Gutes schon gesagt und ausgeführt worden. Der Staatssekretär hat es gemacht, mein Kollege hat es gemacht. Wir haben ja schon einiges auf den Weg gebracht in der Sammlung, Nutzung, sodass wir Zugang zu Daten in der Wissenschaft auch deutlich erleichtern können. Wir haben ja auch das Digitalgesetz und das GDNG auf den Weg gebracht. Und jetzt ist dieses Medizinforschungsgesetz ein weiteres Element, um zu vereinfachen, zu beschleunigen, zu entbürokratisieren. Die Genehmigungsverfahren und die ganzen Prozesse wurden schon angesprochen, die klinischen Prüfungen und die Zulassungsverfahren für die Arzneimittel und die Medizinproduktion. Und uns geht es natürlich auch darum, dass hohe Standards aufrechterhalten werden und dass wir aber auch weiterhin hier den Forschungsstandort in Deutschland auch stärken. Denn wir wollen eben nicht, dass da der ganze Bereich irgendwie abwandert oder es da weiterhin Probleme gibt, sondern wir wollen das Ganze im Gegenteil stärken. Und da ist das Medizinforschungsgesetz ein ganz wichtiger Schritt dazu. Wir haben da auch von vielen Akteuren auch positive Rückmeldungen zu bekommen. Ich glaube, das ist auch der richtige Schritt. Der reiht sich ein in eine Reihe anderer Gesetzgebungen, die wirklich da versuchen, in dem Bereich zu entlasten und auch mehr Dynamik reinzubringen und auch bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das ist auch eine notwendige Konsequenz. Hier müssen wir weitermachen. Und ich freue mich, dass dieses Gesetz jetzt beschlossen werden kann. Danke.
Vielen Dank. Jetzt kommt die AfD-Fraktion mit Dr. Götz-Frömming.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich glaube, um Spenden, was die nächsten Parteitage anbetrifft, müssen sich die Ampelkoalition keine Sorgen machen. Die werden sprudeln. Denn dieses Gesetz, was hier vorliegt, hat eine gewisse Einseitigkeit in Richtung Pharmaindustrie. Wir haben überhaupt nichts dagegen, dass man sich trifft. Der Kollege der Linken hat ja angesprochen, dass Herr Lauterbach und andere Vertreter der Bundesregierung bis zu 7-mal sich mit einem einzigen Pharmakonzern getroffen haben. Das ist in Ordnung. Man muss miteinander reden. Man muss auch auf die Interessen der Pharmaindustrie hören. Wir haben selbst hier schon Gesetzentwürfe eingebracht zur steuerlichen Forschungsförderung, um den deutschen Standort für die Pharmaindustrie attraktiv zu halten. Aber man muss auch die anderen Akteure hören. Und wenn ich mir dann durchlese, was hier zur 112. Sitzung im Gesundheitsausschuss vorgelegt worden ist, insgesamt 30 schriftliche Stellungnahmen. Und da war der Eindruck überhaupt nicht so, wie Sie das eben, Frau Kollegin von den Grünen, gesagt haben, dass das überwiegend Zustimmung gab, sondern es gab überwiegend Kritik, und zwar von wesentlichen Playern und vor allen Dingen von denen, die die Patienten vertreten. Zum Beispiel vermutet die AOK, oder was heißt vermutet, geht davon aus, dass sich die Kosten um 3,3 Milliarden erhöhen werden. Es wird massiv kritisiert, Ihr Vorhaben zur Geheimhaltung. Und auch durch die Änderung, die jetzt hier reingekommen ist, wird die ja nur befristet bis 2028 und dann noch ergänzt durch einen Strafrabatt. Also hier wird noch ein zusätzlicher bürokratischer Moloch hinzugefügt. Und der Kollege Albani hat ja schon gesagt, mit der Bundeskommission, die jetzt noch oben drauf gesetzt wird. Also da weiß ich auch nicht, wie das zu weniger Bürokratie führen kann. Es gibt Kompetenz bereits in den Ethikkommissionen in den Ländern. Hier soll jetzt noch eine neue aufgebaut werden. Auch das ist von vielen, vielen kritisiert worden. Also wir sehen, trotz der Änderungen, die jetzt noch auf den letzten Metern hineingebastelt wurden, sehen wir das weiterhin kritisch. Und was ein erster Blick jetzt heute in die Presse Lage zeigt, sind wesentliche Player hier nach wie vor auch skeptisch. Sie haben ja auch noch ein Omnibus-Gesetz hier hineingebastelt, was zu höheren Dokumentationspflichten im Krankenhausbereich führen wird. Ja, das ist auch etwas, was man auf die Schnelle jetzt noch mal gar nicht so sich angucken konnte. Aber auch hier haben die Ärzte schon gesagt, sie fürchten mehr Bürokratie und nicht weniger, wie das eben hier behauptet worden ist.
Maximilian Funke-Kaiser für die FDP-Fraktion.
Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, die Woche ist eine sehr gute Woche für den Forschungsstandort Deutschland, denn nach dem Gesetz, was wir Ende letzten Jahres beschlossen haben, nämlich das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, kommt jetzt das nächste Gesetz, nämlich das Medizinforschungsgesetz, was aufbaut auf der Pharma-Strategie. Denn wir mussten in den letzten Jahren feststellen, dass der Standort für Forschung und Entwicklung in Deutschland leider Attraktivität verloren hat. Und das ist nicht nur ein Problem für den Forschungsstandort, sondern das ist am Ende auch ein Wirtschaftsfaktor, ein Standortfaktor. Und besonders auch an mich sind viele Unternehmen in den letzten Jahren zugekommen und haben gesagt, eines der weltweiten Fragen, auch im internationalen Kontext global agierender Unternehmen, ist die Frage Access to Data in Germany, wo auch Standortentscheidungen getroffen werden. Und die Regierung hat jetzt die Gesetze so beschlossen. Ich werde jetzt nicht auf Einzelheiten eingehen, aber wesentliche Änderungen in die Wege geleitet, dass eben diese Investitionsentscheidungen pro Deutschland getroffen werden. Und wir sehen auch schon die ersten Auswüchse davon. In Rheinland-Pfalz werden milliardenschwere Investitionen getätigt. In vielen anderen Bereichen folgt das auch noch. Und von daher bin ich sehr, sehr froh, dass wir hier auch mit dem Medizinforschungsgesetz den nächsten Schritt gehen können.
Wir kommen nun zu den Gruppen. Für die Gruppe Die Linke, Dr. Petra Sitte.
Ja, bezüglich der Themen, die diesen Ausschuss berühren, hat Herr Albani die wesentlichen Kritiken schon gesagt. Denen schließe ich mich an. Daher konzentriere ich mich dann noch mal auf die Frage der Vertraulichkeit der Erstattungspreise. Das halte ich für eine mittlere Katastrophe. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass das am Ende die Beitragszahler tragen werden. Und was mich auch fassungslos macht, ist, dass bei Herrn Lauterbach in diesem Punkt quasi umgekippt ist, denn er hat vor Jahren noch die gegenteilige Position vertreten. Der Bundeskanzler Olaf Scholz war persönlich beim Spatenstich, hat mit dem CEO von Lilly gesprochen. Und er hat unter anderem gesagt, was immer wir als Bund tun können, um den Pharmastandort Deutschland noch weiter zu stärken, das werden wir tun. Ich erinnere mich an unser Telefonat, lieber David Ricks, und daran, wie viele Gespräche Sie auch mit dem Wirtschafts- und dem Gesundheitsminister und mit der Wissenschaftsministerin geführt haben, um Weichen für diese Investition zu stellen. Mich würde interessieren, und daher richte ich meine Frage an Herrn Brandenburg, mit welcher Zielstellung wurden die eigentlich im Ministerium geführt? Welchen Inhaltes waren Sie und was hat man zukünftig vom BMBF bezüglich der Umsetzung dieses Gesetzes zu erwarten?
Für die BSW-Fraktion, Entschuldigung, für die Gruppe Das BSW, Ali Aldalami.
Vielen Dank. Nach der nächsten Bundestagswahl auch Fraktion. Ich kann mich erinnern, als ich Anfang der 90er Jahre, nach Deutschland kam, da war noch es so, dass Deutschland den Ruf hatte, die Apotheke der Welt zu sein. Und das war einfach so. Forschung wurde in Deutschland gemacht, Medikamente wurden in Deutschland hergestellt und beste Qualität in alle Welt exportiert. Irgendwann hat man sich entschieden, der Markt soll es regeln, ähnlich wie später bei der Solarbranche, mit all den fatalen Folgen. Dort, wo der Markt es regeln soll, geht es hauptsächlich um Profit. Dementsprechend 80% aller Wirkstoffe stammen mittlerweile aus Indien und China, mit allen fatalen Folgen, wie zum Beispiel verunreinigte Medikamente, Medikamentenmangel bei den Apotheken. 500 Präparate sind derzeit nicht verfügbar, darunter HIV und Krebspräparate. All das ist höchst problematisch. Und noch problematischer ist, dass man damit jetzt eigentlich den Weg weitergehen möchte, den man vorher schon gegangen ist und der eben zu diesem Szenario und dieser Katastrophe geführt hat. Und wie einige schon erwähnt haben, diese Geheimverhandlungen, die da stattfinden sollen oder dass Krankenkassen im Geheimen mit den Pharmafirmen verhandeln wollen, mit der Aussage, das soll angeblich die Preise niedrig halten, wo im Übrigen eine große Mehrheit des Gesundheitsausschusses dem widersprochen hat, aber auch die Expertinnen und Experten und die Krankenkassen. Danke sehr.
Und ich erteile jetzt für die Beantwortung der Frage das Wort an den parlamentarischen Staatssekretär Mario Brandenburg.
Ja, vielen Dank. Mit welchem Ziel wurden diese Gespräche geführt? Natürlich zum einen mit der Stärkung des Pharmastandorts im Allgemeinen. Und deswegen ist auch die Ansiedlung von Lilly, aber auch anderen natürlich ein gutes Zeichen. Sichert unsere Verbindung, sichert unsere Versorgung. Und deswegen ist es, glaube ich, auch nicht mehr als richtig und korrekt, dass sich unsere Bundesminister und Ministerinnen und meine Ministerin eben dafür einsetzt, so starke Player, auch Forschungsplayer, hier an den Standort zu holen. In welchem Umfang bzw. Inhalt der Gespräche, das kann ich nicht beantworten, weil das eben die Gespräche nicht mit mir waren. Also insofern war ich da nicht in der Telefonleitung. Das wären Mutmaßungen. Und zu der Frage der Umsetzung. Wir sind da mit dem BMG dauerhaft im Kontakt. Also beispielsweise bei der Ausgestaltung Standardvertragsklauseln und Anwendungen. Ein anderes Beispiel wäre bei der Besetzung der Ethikkommission. Also das sind verschiedene Punkte, wie wir dann bei der Umsetzung immer gemeinsam mit dem BMG da vorangehen. Das sind jetzt mal zwei Beispiele.
Okay, dann kommen wir nun zur Abstimmung. Und ich lasse zunächst abstimmen über die Änderungsanträge 0 bis 25 auf der Ausschussdrucksache 2018-252, Änderungsanträge der regierungstragenden Fraktionen. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist bei Zustimmung, Entschuldigung, ich muss das noch mal wiederholen lassen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Okay, damit ist bei Zustimmung von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP, bei Ablehnung von CDU, CSU und das BSW sowie bei Enthaltung der Gruppe Die Linke und der AfD-Fraktion dieser Änderungsantragsvorlage zugestimmt worden. Die so geänderte Fassung des Gesetzentwurfs stimmen wir jetzt ab. Es handelt sich hier um die Bundestagsdrucksache 2011-561. Wer stimmt für den Gesetzentwurf? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist bei Zustimmung der regierungstragenden Fraktion und Ablehnung der gesamten Opposition dieser Gesetzentwurf angenommen. Damit schließe ich auch diesen Tagesordnungspunkt 5 und damit auch insgesamt diese Ausschusssitzung. Wir werden uns diese Woche sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle sehen und miteinander diskutieren. Nichtsdestotrotz war es jetzt die letzte Ausschusssitzung vor der Parlamentspause im Sommer. Deshalb wie üblich gute Erholung, schwimmen Sie nicht zu weit raus und wir sehen uns. Ich schließe die Sitzung.